Hallihallöchen bei den Coach Potatoes. Freitagabend, ihr fragt euch, was ist denn da los? Ja, ich habe heute einen Gast. Wurde auch Zeit, dass wir da endlich mal zueinander finden. Und der JP, den wir heute dabei haben, aka Berserker, der hatte nämlich heute nur Zeit, weil er immer sonst Dienstag und Donnerstags Training hat. JP, herzlichen Glückwunsch. Wieso herzlichen Glückwunsch? Herzlich willkommen. Herzlichen Glückwunsch, dass du dabei sein darfst und herzlich willkommen, dass du dabei bist.
Ja, zweimal danke. So. Ja,
bitte, bitte. Ich habe vorhin so sinniert, Berserker und Kelten, das wird episch, oder?
Anders kann man es nicht sagen.
Anders kann man es nicht sagen, dann lass uns hier was Episches machen. Wie geht's dir? Wie war dein Tag? Hast du Bock?
Auf jeden Fall. Tag war gut. Guter Start fürs Wochenende. Morgen haben wir ja ein Spiel. Das heißt, jetzt Podcast eigentlich nochmal ganz gut, um nochmal ein bisschen abzuschalten, sich nochmal auf was anderes zu konzentrieren. Genau.
Ja, auf die guten Seiten des Lebens. Gestern dann ein Abschlusstraining gehabt?
Ja, richtig. Standardmäßig ohne Pads, mit Helm, wie es immer so geht. Nochmal ein paar Spielzüge durchgegangen.
Ja, ein bisschen Perfection reinbringen. Ja, wie ist die Stimmung im Team?
Ziemlich gut. Nachdem wir etwas schwach in die Saison gestartet sind, mit einer relativ deutlichen Auswärtsniederlage, konnten wir es jetzt die letzten zwei Spiele drehen. Das Team Ritterhude, gegen die wir am Anfang verloren haben, konnten wir dann zu Hause schlagen. Und vor zwei Wochen in Göttingen haben wir gewonnen, wenn auch nicht ganz so überzeugt, wie wir es gern gehabt hätten. Und jetzt ist morgen das letzte Team in unserer Gruppe dran mit dem ersten Spiel gegen Hannover, das wir haben.
Ja, aber ein Sieg ist ein Sieg, egal wie überzeugend der war. Ne? Ich meine, letztendlich steht das dann auf der Tafel drauf. W ist ein W, so sieht das nämlich aus. Das haben wir bei den Bears auch gerade, dass wir uns da die Siege so ein bisschen mühsam erkämpfen müssen, obwohl es gar nicht nötig wäre. Aber am Ende fragt keiner danach.
Ja, das Schöne ist, dass alle drei Phasen mit dazu beigetragen haben. Offense, Defense und Special Teams haben bei Göttingen abgeliefert. Von daher ganz gut.
Mhm. Ich habe auch gerade die Tabelle gesehen. Ihr seid auf Platz 2. Ja. Vor euch sind die Badgers. Die hatten jetzt, glaube ich, ein Spiel mehr gehabt. Wie sehen eure Chancen jetzt noch aus? Wie viele Spiele habt ihr? Wie realistisch ist es, die noch einzuholen? Oder zu überholen, besser gesagt?
Drei Spiele. Eins gegen Göttingen noch, das Heimspiel in zwei Wochen und jetzt morgen und dann im September gegen Hannover.
Okay.
Na, dann also hängt alles davon ab, wie wir jetzt uns gegen Hannover schlagen. Die haben ein Spiel gegen Ritterhude ganz knapp verloren. Also die Liga ist, glaube ich, relativ eng beieinander. Aber Chancen sind auf jeden Fall da und wir sind gewillt, auch die letzten drei Spiele jetzt durchzugewinnen.
Okay. Ja, stimmt. Die Stampeders haben ja das gleiche Standing. Zwei Siege, eine Niederlage. Wie schätzt du sie ein?
Wir haben letztes Jahr schon gegen sie gespielt. Letztes Jahr auswärts knapp verloren, zu Hause relativ deutlich gewonnen. Also ja, es wird auf jeden Fall schwierig.
Okay.
Gerade auswärts, aber ja. Wir haben uns fokussiert darauf vorbereitet und jetzt kommt es einfach darauf an, die Sachen, die wir im Training gemacht haben, auch wirklich umzusetzen.
Das ist ja dann immer so die Frage, meistens oder oft hat man den Effekt, dann trainierst und trainierst, im Spiel läuft das alles gut und im Spiel ist die Festplatte leer. Gerade so bei den jüngeren oder neueren Spielern, dann sind sie auf einmal so, das habe ich jetzt aber in so Training nicht gesehen.
Von denen ich ja fast keine habe.
Was meinst du, was hast du für eine Quote an neuen?
Also in der Offense ziemlich viele. Defense ist ein bisschen gesettelter, aber in der Offense, ich glaube, bei den Starting Receivers habe ich zwei Rookies dabei. Mhm. Also einer, der noch gar nicht gespielt hat sogar, einer, der aus der U19 hochgekommen ist. Und ansonsten haben wir auch relativ viele Leute in der Rotation, die jetzt aus der U19 hochgekommen sind oder neu dabei sind. Ja,
ja gut, aber
strengen sich alle an, stellen sich nicht ganz dumm an, sonst würden sie auch nicht spielen.
Mhm. Genau. Ja, gerade mit Receivern ist ja dann immer so ein bisschen das Problem, ne? Die unerfahrene Receiver guckt dann halt zu früh hoch zum Gegner oder zum möglichen Impact und dann verspringt der Ball und dann denkst du, oh Mann, ey, jetzt haben wir schon wieder dritten und lang und was spiele ich jetzt?
Ja gut, also ich glaube, das ist auf jeder Position. Ein unerfahrener Liner, der seine Füße zuerst falsch setzt oder dann den Punch nicht richtig setzt oder an die falsche Stelle setzt, da hast du genau dieselben Probleme. Ich glaube, das kann man jetzt nicht auf eine Position begrenzen.
Ja, zum Thema O-Line kommen wir ja dann gleich nochmal. Unser Zusammentreffen hat ja eine gewisse Vorgeschichte mit Brisanz. Du bist ja nun schon länger dabei, die Coach Potatoes zu hören und hast ja auch immer fleißig mitkommentiert und wir haben ja dann auch auf Instagram immer so ein bisschen hin und her geschrieben.
Ja.
Und eines schönen Tages, ich glaube meinen Augen kaum, denke mir, what the fuck, da kommt Harold mit Balltime um die Ecke und hat dich zum Interview und dann dachte ich, nee, das geht so nicht. Habe ich ja die Kampfansage rausgeschickt, ja, die er erstmal angenommen hat. Und jetzt frage ich bei ihm nach, wann wir uns denn endlich mal für ein einrichtendes Meeting mal treffen können, damit wir die Regeln besprechen können, beziehungsweise das ganze Event immer irgendwie planen können, wen wir noch dazu einladen und so. Ja. Aber momentan schiebt er harte Beschäftigung vor. Ich rieche da eher Angst. Und ich habe gesagt, jetzt hol ich mal den JP mal hier rein, wenn er schon so lange bei uns mit dabei ist, und zeigen den Harold von Bordheim, wie ein Interview richtig geht, oder?
Sehr gut. Ja, wobei, jetzt muss ich ganz ehrlich sagen, ich weiß gar nicht mehr, wie zu wem von euch ich zuerst gekommen bin. Ich war im Norden relativ neu und einer meiner anderen Coaches, der jetzt bei mir Defensive Coordinator ist und auch Special Teams macht, der Lukas Höhne.
Ja, mit dem schreibe ich auch, ja.
Genau, der hat mir einen Podcast gezeigt und entweder bin ich über dich dann zu deinem Interview mit mit Harold gekommen oder über Harold über das Interview mit dir und dann auf den jeweils anderen Podcast. Also ist alles relativ zeitgleich entstanden. Wobei zugegebenermaßen die Interaktion mit euch da ein bisschen mehr war. Ja, weil ich glaube auch, ich humoristisch bei euch sehr nah dran bin. Letzte Woche, als dieses Alarm kam, bin ich fast gegen Baum gefahren.
Nur weil du es bist.
Alarm!
Sehr gut. Ja, also Harold und ich, wir sehen uns ja da auch gleichberechtigt an. Also es ist jetzt kein richtiger Beef, den wir haben. Das ist alles ein bisschen aufgesetzt. Ich war in seiner Show schon ein paar Mal zu Gast, er bei unserer, und das ergänzt sich ja auch super. Und Harold ist da ja auch so ein bisschen, ich sag mal, seriöser mit seinen Interviews unterwegs. Wir machen das alles so ein bisschen entspannter.
Ich habe zumindest versucht, teilweise zu unterminieren, seine Beschreibung nach Seriosität.
Ist da nicht so drauf eingegangen, ne?
Nee.
Der Harold, ja. Er rennt ja immer schon so mit schnicken Outfit rum und sieht dann manchmal auch ein bisschen förmlich aus, und so sind auch seine Interviews.
Aber super sympathisch.
Ja, super sympathisch und immer am Fach. Also stellt auch gute Fragen, und da hat das Gespräch auch auf jeden Fall einen Mehrwert.
Ja,
definitiv. Wenn ich dann so andere Podcasts höre, die sich dann da Leute aus der GFL oder so einladen, dann sind das dann meistens immer so nur alte Geschichten oder so. Und er versucht ja wirklich mal so Themen aus der Liga rauszuziehen und mal so das Standing des Teams innerhalb der Liga rauszukitzeln. Und das, finde ich, macht er auch ganz gut. Und ich finde, er ist halt auch ein sehr guter Redner, ne? Den hört man auch sehr gerne zu, dem Harold.
Ja, und als ich neu war in Osnabrück, hat es mir halt auch relativ gut geholfen, hier mal im Nordfootball etwas anzukommen und mal so ein bisschen mitzubekommen, was so in der Liga und in der wir spielen und in den Ligen drumherum so vor sich geht. Mhm. Und auch schon mal ein paar von den anderen Coaches zumindest zuzuhören und so deren Philosophien kennenzulernen, war schon sehr interessant. Ja.
Ja.
Bei euch ist es ja auch sehr interessant, aber ihr habt ein etwas breiteres Themenspektrum. Ist immer so eine Wundertüte.
Ist immer eine Wundertüte. Es kommt auch mal ein bisschen drauf an, was uns so in der Woche an Themen bei Facebook über den Weg läuft. Und dann schnappen wir das uns und versuchen das mal irgendwie zu kommentieren. Plus das, was uns so als Trainer so ein bisschen auf der Seele brennt. Ja. Aber zurück zu den Osnabrück Tigers. Ich hab mir eure Internetseite angeguckt, und da gibt's ja dann auch so ein Zeitstrahl mit Meilenstein. Angefangen hat ja der Verein Tigers unter ASC Osnabrück Tigers e.V. 2000 gegründet, 2010 Jugendmeister Regionalliga Nord, dasselbe nochmal 2011, und die Herren sind dann auch Regionalmeister geworden und 2012 Aufstieg in die GFL 2, aber da wart ihr dann nur kurz, ne? Da wart ihr jetzt nur ein Jahr, wenn ich das richtig sehe.
Also wie gesagt, soweit ich weiß, ja. Ich selbst bin erst seit 2020 hier oben.
Ah.
Genau. Und dann ging es wohl, glaube ich, relativ schnell wieder ein paar Klassen runter, weil es da auch dann, wie es so oft ist im deutschen Football, wenn ein Verein sich etwas überhebt, dann finanziell nicht mehr so geklappt hat.
Dann geht's richtig schief.
Sorry an die Jungs, wenn ich jetzt was Falsches erzähle, aber so ist mein Verständnis, genau. Und jetzt sind wir halt dabei mit einem aus meiner Sicht vernünftigen Konzept, nämlich viel über die Jugend und, ich sag mal, stabil mit guten Sponsoren, nicht auf einzelne Sponsoren, die dann in der vierten Liga mit 5 Imports antreten, langsam nach oben zu kommen. Ja, Aufstieg, bevor du die Frage stellst, ist natürlich erklärtes Ziel. Da bleiben wir auch bei, auch wenn noch 3 Spiele zu spielen sind und die nicht leicht werden, aber und dann noch die Playoffs kommen.
Ja.
Aber ja, genau.
Also quasi so ein Projekt Rebuild, könnte man es ja fast nennen.
Ja, so ein bisschen, ja.
Wie schätzt du denn die Chancen ein, in den Playoffs dann weiterzukommen? Ich meine, ihr habt dann einen Gegner aus Norden, Elmshorn Pirates, die rocken ja auch ganz schön die Hütte. Wie schätzt du das ein jetzt mal so unter uns beiden?
Wo jetzt wohl gerade keiner zuhört. Ja, wird man sehen. Ich sag mal, in einem Spiel kann immer viel passieren. Ja.
Also, Playoffs haben immer ihre eigenen Regeln.
Wenn ich sagen würde, wir haben keine Chance, dann müssen wir zu so einem Spiel gar nicht antreten.
Ja.
Aber das wird nicht der Fall sein. Also ich denke, wenn man einmal so weit ist, dann hat man auch die Chance. Wir haben es letztes Jahr gesehen, da haben wir im Halbfinale zu Hause sehr knapp verloren. Mit einer nicht ganz so dominanten Performance der Offense, die ich letztes Jahr schon betreut habe. Wir haben 2-6 oder 2-7 zu Hause verloren. Und das Spiel von Kiel 2, gegen die wir verloren hatten, dann gegen die Hamburg Swans war relativ knapp. Hamburg Swans sind aufgestiegen und die machen sich jetzt in der Regionalliga ja gar nicht so schlecht. Von daher, es ist alles eng beieinander und es kann viel passieren in so Playoffs. Und ich gehe in solche Sachen immer positiv rein.
Ja, ich meine, wer in die Playoffs kommt, muss ja schon ein bisschen was drauf haben. Ne? Also Gegner darf man da auf gar keinen Fall unterschätzen. Aber du hast recht, ich meine, man darf sich halt schon vorher nicht einreden, das wird ja eh nichts, sondern hast auch genau das Mindset. Also Chancen sehen, erkennen und nutzen. Ne?
Und die Hamburg Ravens in der Nordgruppe, die waren letztes Jahr noch bei uns in der Südgruppe, die sind auch nicht schlecht. Die haben auch gute Coaches, gute Spieler. Also ist kein Selbstläufer, aber genauso wenig ist es für die anderen.
Ja, aber in Hamburg ist ja jetzt auch ein bisschen Turbulenz angesagt, was so das Personal angeht, aufgrund des ELF-Teams. Da ist ja viel durcheinander gekommen. Wer war es? Die Huskies sind ja jetzt auch runter in die dritte oder vierte Liga in Hamburg.
Nee, die haben ihre erste Mannschaft komplett aufgelöst.
Die haben aufgelöst, die
zweite Zweite Mannschaft haben sie zur ersten Mannschaft gemacht. So war.
Richtig, und die spielt ja halt weiter unten. Ne? Und ich kann mir halt auch vorstellen, dass Leistungsträger aus den anderen Teams, so wie Ravens oder die Swans, halt auch abgewandert sind. Vielleicht gereicht das ja auch irgendwo zum Vorteil. Das wird man ja dann am Ende des Jahres sehen.
Ja gut, wobei ich sag mal, du merkst es aus meiner Sicht in unteren Ligen auch, und wenn es nur indirekt ist, wenn vielleicht die Spieler nicht direkt zu irgendwelchen ELF-Teams gehen, aber auch bei uns sind Leute nach Bielefeld gegangen oder nach Paderborn. Die halt dann wiederum selbst Spieler an die ELF verloren haben.
Ja, das ist dann diese Sogwirkung nach oben. Ne? Da werden dann Plätze frei und die Leute aus den anderen Teams gucken, ob sie da mal ihr Glück versuchen können.
Genau.
Sagst du? Wie hart hat euch dieser Sog getroffen? Also wie viele Abgänge hattet ihr da jetzt zu verzeichnen?
Nicht so hart. Zwei Leute in der Defense, die aber, ich sage auch mal, die Chance wirklich verdient haben und sich jetzt auch in den Teams, so, wenn man verfolgt, dass sie noch mit, auch wirklich gut schlagen.
Ja.
Also von daher sehe ich das eher positiv. Natürlich muss man dann immer ein bisschen dran knabbern, wenn ein Leistungsträger weggeht. Aber die Leute entwickeln sich ja persönlich weiter und wer weiß, ob die nicht irgendwann mal wiederkommen.
Mhm.
Und zum Beispiel der Simon Blöcker, der von uns zu den Paderborn Dolphins gegangen ist, der ist bei uns immer noch Head Coach für die U19.
Na super.
Also da, ich sag mal, da hat man auf die ein oder andere Art, hast du auch immer eine Art Wissenstransfer, ne?
Ja.
Ich sehe das gar nicht so negativ.
Ja, auf jeden Fall bietet das ja dann auch Chancen. Gerade wenn er jetzt bei den Paderborn Dolphins ist, wird er ja auch als Spieler dort einiges mitnehmen, was er dann in die U19 transferieren kann. Und ich sag auch mal, was soll man da jetzt Stress machen? Lieber im guten Einvernehmen den Spieler ziehen lassen und wer Gutes tut, der kriegt auch Gutes zurück. Hoffentlich.
Genau.
Du bist bei den Tigers ursprünglich als Line-Coach angetreten für die Offense-Line oder? Die Defense Line?
Ganz ursprünglich als O-Line-Coach in der U16.
Ah ja.
Das war im ersten Jahr. Da musste man sich ja erstmal, ich sag mal, so ein bisschen beschnuppern. Der Verein will ja auch wissen, ob der Typ, der jetzt ankommt und sagt, hey, ich will gerne Coach machen, nicht irgendein Vogel ist, sondern auch ein bisschen Ahnung hat von dem, was er sagt.
Ja.
Und da habe ich im ersten Jahr die Line in der U16 gemacht. Im nächsten Jahr war ich dann erstmal O-Line-Coach in der Herrenmannschaft. Habe da dann noch den OC dazu bekommen und dieses Jahr habe ich mit dem OC angefangen und habe dann noch den Headcoach dazu bekommen.
Hattest du denn vorher schon mal einen OC gemacht?
Im Jugendbereich, aber ist auch schon ein bisschen länger her, ja.
Okay, also ein bisschen kanntest du die Materie schon. Wie war der Wechsel jetzt für dich da jetzt vom Line-Coach zum OC? Ich meine, da hast du ja doch ein bisschen mehr zu tun, musst den Überblick behalten, jetzt musst du ein ganzheitliches System irgendwie auf die Beine stellen. Wie war der Wechsel für dich?
Ich glaube, wenn du als Line-Coach anfängst, ist es immer schon relativ einfach, weil du musst als Line-Coach immer auch sehr viel verstehen, was um dich herum passiert, damit deine Jungs richtig, damit du die richtig einsetzt. Du musst verstehen, was will dein Chef, also OC oder Head-Coach oder wer auch immer die Plays called, eigentlich für ein System laufen. Und musst dann die Line entsprechend anpassen und da kriegst du schon links und rechts, glaube ich, ein bisschen mehr mit, als wenn du zum Beispiel nur, ich sag mal, die Running-Backs coacht. Meine persönliche Meinung.
Ja.
Wenn ihr es anders seht, unten in die Kommentare, liebe Running Back Coaches.
das gibt Hasskommentare. ja, ich denke ja auch, also das ganze Strategische fängt an der Linie an. Ne? Wenn du da solide arbeitest, dann kannst du alles drumherum aufbauen. Was für ein System oder was für eine Formation spielt ihr? Oder spielt ihr auch mit mehreren Formationen?
Wir spielen mit mehreren Formationen, wir versuchen auch relativ flexibel zu sein und ich sag mal auch alle Leute, die wir haben, möglichst gut einzusetzen. Dadurch, dass wir halt ein Amateurverein sind, versuchen wir auch, es klappt nicht immer, gerade im letzten Spiel hat es nicht ganz so gut geklappt, aber dass man die Leute immer spielen lässt, die auch da sind, weil es ist letztendlich ein Amateursport, es ist kein Profisport, jeder soll mal seine Chance bekommen. Das ist eine der Sachen, die bei mir jetzt ein bisschen hinten runtergefallen ist, als ich vom OC zum Headcoach geworden bin, weil mich da der Headcoach immer ein bisschen beim Auswechseln unterstützt hat. Und jetzt habe ich das dann beim letzten Spiel ein bisschen verbaselt, habe dann ein bisschen wenig durchrotiert. Ja,
ja, ist halt immer die Frage vom Fokus. Ne?
Für die Jungs tat es mir natürlich dann im Nachhinein sehr leid. Ja.
Ja, aber das ist auch nur menschlich. Ich meine, wenn du als Headcoach unterwegs bist, dann hast du erstmal Fokus auf das Spiel, willst gucken, wie hat sich der Spielzug entwickelt, dann musst du ja noch mehrere Optionen für den nächsten Spielzug schon im Kopf haben. Was machst du, wenn es geklappt hat? Was, wenn es nicht geklappt hat? Was ist, wenn du sogar Minus-Yards gemacht hast? Ne? Und da kann ich mir auch gut vorstellen, dass man dann so eine Sachen wie Auswechslungen dann eben nicht mehr auf dem Schirm hat. Und da ist es dann gut, wenn man da jemanden hat, der einen zuarbeitet.
Also das Prozessuale, da muss ich noch ein bisschen dran feilen, weil das damit dazugekommen ist, ich sag mal so die Game Day Org und sowas, ich glaube, das klappt schon ganz gut. Da haben wir beim Verein auch super Unterstützung durch Spielermütter aus der U19 und aus durch die Spieler, anderen Spieler und Freundinnen und Frauen und so weiter und so fort. Also das läuft eigentlich ganz gut und ja, und jetzt in-game kann ich noch ein bisschen was feilen an den Prozessen.
Ist ja menschlich. Wie viel mehr Zeit geht jetzt dafür flöten? Und was hält deine Frau davon?
Schon ein bisschen mehr. Also ich würde sagen, schon so mindestens eine halbe Stunde bis Stunde pro Tag geht mir extra drauf. Und wir haben es vorher abgesprochen, ob es okay ist, dass ich das mache, zumindest jetzt erstmal bis zum Ende der Saison. Danach müssen wir sowieso nochmal weiter gucken. Zumal sich auch privat noch ein bisschen was verändert. Im August werde ich wahrscheinlich Vater.
Herzlichen Glückwunsch!
Danke, danke.
Ein Mini-Berserker.
Genau, ja. Schon der nächste O-Liner in der Planung, genau.
Ja, sehr gut.
Ja, genau. Und ich bin da wirklich super dankbar, dass ihr es so akzeptiert und mitträgt. Also nicht nur akzeptiert, sondern auch wirklich mitträgt und mich da unterstützt und mir den Rücken frei hält. Ja, genau.
Hinter jedem erfolgreichen Mann steckt eine starke Frau.
Das ist richtig, ja. Zumindest in meinem Fall ist es so.
Was spielst du in der O-Line? Spielen deine Jungs so einen Zwei-Punkt-Stand, Drei-Punkt-Stand, Pin- und Pull-System, Inside-Zone, Outside-Zone, was spielst du da so?
Überwiegend Drei-Punkt-Stand, ein, zwei spielen lieber im Zwei-Punkt-Stand. Ich sehe das nicht ganz so dogmatisch, solange sie ihren Job machen. Ich persönlich bevorzuge zwar Drei-Punkt-Stand, aber so, wie gesagt, wenn sie ihren Job machen und sich damit wohler fühlen oder wegen Knie oder so es nicht mehr so können, dann akzeptiert das auch mit dem Zweipunktstand. Wenn ich es jetzt komplett, ja,
was
das kommentieren?
Ja, eine Frage stellen, also was macht für dich den Vorteil des Dreipunktstands aus?
Ja, jetzt kommt die Diskussion wieder. Die meisten sagen aus dem Zweipunktstand jetzt stellen. Nee. Ich persönlich finde, aus dem Dreipunktstand hast du immer noch im Rush immer noch einen besseren Möglichkeit oder beim Run immer noch eine bessere Möglichkeit, nach vorne zu powern.
Jetzt bist du ja mit deinem Team in der vierten Liga und jetzt hast du auch relativ viele neue Jungs, wahrscheinlich auch in der O-Line. Und wenn du die Technik so analysierst, meinst du, die kriegen diese Vorteile vom Dreipunktstand hin oder sind das dann doch eher Jungs, die dann Step hochkommen und dann gerade weiterlaufen, aufrecht?
Nee, genau an dem Punkt arbeiten wir wirklich immer sehr intensiv. Das ist somit das Erste, also die Steps und unten bleiben sind das Erste, worauf ich einen Fokus lege oder jetzt beziehungsweise mein jetziger Line-Coach. Genau, und auch, dass die Jungs tief bleiben. Wir haben immer so unsere schönen Stangen, so Querstangen, und da wird dann immer geguckt, dass die Leute da drunter bleiben, dass sie, wenn sie pullen, dann auch wieder runterkommen,
Ja.
bevor sie in Kontakt gehen. Genau, ja.
Ja. Okay, und was für ein Stagger spielst du? Also was, also die Fußhaltung, gibt der, also der neue Shit ist ja dann halt den vorderen Fuß dann halt vorne und den hinteren Fuß dann halt so 45 Grad nach hinten abgewinkelt, Knie nach innen gedreht. Wie hältst du das?
Ich versuche es eigentlich meistens eher fast parallel zu lassen, weil ich finde, dadurch gibst du halt ein bisschen weniger Preis, was du machen willst. Ich glaube, das Staggering oder wenn du das Knie eindrehst, das bringt dir vor allem viel mehr, wenn du in die Pass Pro gehst. Ja, also ich bin da eher, ich halt, wie gesagt, ich sehe es nicht ganz so dogmatisch. Wenn sie einen halben Schritt nach hinten stellen wollen, können sie es auch machen. Wichtig für mich ist, dass sie einfach die Schritte dann richtig setzen. Und meine Erfahrung ist halt einfach, dass manche Leute besser damit klarkommen, wenn sie den Fuß ein bisschen weiter hinten haben, wenn sie dann den ersten Step nach vorne setzen. Manche kommen besser damit klar, wenn sie die beiden Füße parallel haben. Für mich kommt es dann mehr auf das Ergebnis an, als auf das, wie sie da hinkommen. Also ich sag mal, dafür haben wir auch noch zweimal die Woche Training. Da fokussiere ich mich dann lieber auf andere Dinge, als darauf, dass jeder genauso die gleiche Technik macht, solange sie die Schritte richtig setzen, solange sie tief bleiben und dann ein vernünftiger Punch bei rauskommt.
Ja, ich sag mal, in der vierten Liga macht das auch noch nicht so den Unterschied. Interessanter wird es ja dann, je höher du kommst, ne? Ich denke mal,
Das ist
Regionalliga
richtig, ja.
ist dann schon mal, da muss man dann schon gucken, dass dann auch die Steps dann richtig sitzen, ne?
Ja.
Aber das ist ja dann noch Zukunftsmusik. Und dann ist halt die Frage, ob du eh dann noch die Zeit dafür hast, oder dich um Berserker Junior kümmern musst.
Nee, ich denke, irgendwie wird sich das vereinbaren lassen. Also da bin ich wirklich positiv gestimmt, ja.
Naja, du sagst ja, du bist ja gerade Interimscoach. Die
Ja.
Erfahrung sagt, nichts hält länger als ein Provisorium. So rum. Ja,
Außer
also.
beim Zahnarzt.
Außer beim Zahnarzt, ja. Ne, aber kann dann ja auch so gut sein, dass du die nächsten 3 Jahre immer noch Head Coach bist.
Ja, warum nicht? Wenn sich alles arrangieren lässt, wenn es erfolgreich bleibt, dann auf jeden Fall gerne. Ja. Wir haben eine super Truppe. Also ich bin durch Beruf und durch Umzüge und alles Mögliche relativ viel in Football Deutschland rumgekommen. Und ich muss sagen, hier bei den Tigers fühle ich mich wirklich wohl. Die Ausstattung, die der Verein hat, ist echt gut. Die Leute engagieren sich und das Team, ja, es macht einfach Spaß, mit den Jungs zu trainieren und mit den Jungs zu spielen. Es sind ein paar richtig coole Säue dabei.
Bist du jemand, der delegieren kann?
Ja, kann ich.
Also gerade dann mit Berserker Junior zu Hause wird das ja dann gerade die Kunst
Ja.
sein, die Last, die du oder die Verantwortung, die du hast, ja dann auf mehrere Schultern verteilen zu können.
Ja, da habe ich den Vorteil von der Arbeit, dass ich da gewohnt bin, irgendwelche Pläne aufzustellen, Leute die Aufgaben zu übertragen und dann einfach nur zu gucken, wie läuft es oder läuft es nicht.
Ja.
Das hilft jetzt beim Head Coach dann schon nochmal ganz gut. Ja.
Was sind denn jetzt so deine größten Herausforderungen als neuer Head Coach?
Ja, wie gesagt, jetzt erstmal die Prozesse so umzustellen, dass dann auch wirklich alles vernünftig läuft, sei es Auswechslungen, sei es jetzt, ich sag mal so, eine mittelfristige Planung, also schon mal zu gucken, wann machen wir vielleicht noch irgendwelche Freundschaftsspiele, wann kann man vielleicht schon mal Camps oder sowas organisieren, ja, wo bekommt man vielleicht noch Gastcoaches her, solche Sachen. Und dann zu gucken, was machen wir mit der Jugend. Ja, gerne. Das war eine der ersten Sachen. Hab letzte Woche mit dem Vorstand geredet. Ich hab jetzt ein Budget für Fahrtgeld, also für Tankkosten. Also gerade wenn sich da irgendjemand interessiert, bei uns als Gastcoach vorbeizukommen, einfach melden. Insbesondere QB und Linebacker, weil da haben wir momentan keinen Position Coach. Einfach melden, würde mich freuen.
Na, als QB-Coach kannst du auf jeden Fall mal Björn anrufen.
Okay.
Also, kennst du Björn Sigikow?
Vom Namen her und von Instagram, ja,
Ja,
aber noch keinen direkten Kontakt.
na, dann melde dich mal über Instagram bei ihm und
Ja.
musst du langfristig planen. Der gute Mann ist schwer beschäftigt und sein Wissen schwer gefragt. Also ist ein richtiger
Gut.
QB-Flüsterer. Der kann dann da deinen Jungs ordentlich weiterhelfen.
Sehr schön. Danke schon mal für den Tipp.
Ja, hier die Coach Potato Service am Mann und Plattform zum Connecten hier. Weißt du doch.
Ja.
Bist du schon lange genug dabei?
Der beste deutschsprachige Football-Podcast der Welt.
Du sagst es! Ja, endlich kommt die Message mal an. jetzt, wo du Headcoach bist, ich meine, jetzt hast du ja alles schon gesehen, persönliche Ziele im Football. Wie darf es für dich weitergehen?
Was für mich vor allem wichtig ist, dass, das sage ich den Jungs auch immer im Huddle oder während sie spielen, ist, dass die auch noch was fürs Leben nebenher mitnehmen. Also nicht einfach nur Football und wir gewinnen jetzt und gucken, dass wir den Gegner möglichst gut kontrollieren, sondern auch einfach, wenn es mal nicht gut läuft, dass die Leute auch was mitnehmen und lernen, mit irgendwelchen Schwierigkeiten umzugehen, es schaffen, positiv zu bleiben und einen Kopf nicht hängen zu lassen und sich dann, auch wenn es mal nicht gut läuft, ehrenvoll aus der Affäre zu ziehen. Also wir und dass die Leute auch mitbekommen, ja, einfach so ein bisschen was fürs Leben mitnehmen. Ja. Ob sie irgendwelche Freundschaften mitnehmen, dass sie lernen, was für man als Team gemeinsam bewirken kann. Dass manchmal, wie es so schön heißt, die Summe der Teil, oder das ist die Teil.
Wir verstehen dich. Ich bin auch gerade drüber gestolpert. Ja, wir verstehen uns. Ah. Da sprichst du jetzt ja so Mindset-Themen an und wir haben jetzt in den letzten Folgen auch immer so ein bisschen drüber gesprochen, wie man so eine Teamkultur aufbauen kann, also mit was für einem Stichpunkt. Hast du eine Idee denn, wenn du nächstes Jahr dabei sein solltest, wie man sowas an den Mann bringen kann, wie man sowas im Team coachen kann, wie man die Leute das erfahren lassen kann?
Also ich weiß, ihr habt das ein bisschen differenziert gesehen in eurem letzten Podcast, aber da war es ja auch gerade das Thema Lead by Example. Das kann bei manchen Sachen funktionieren, bei manchen nicht. Mhm. Ich glaube, gerade bei solchen Sachen kann es ganz gut funktionieren. Ich werde jetzt nicht sicherlich, wenn es um Wide Receiver Techniken geht, bin ich sicherlich nicht derjenige, der dann Lead by Example durchführt. Aber ich sag mal, wenn es so Sachen geht wie positive Einstellungen und immer motiviert bleiben und konzentriert bleiben, selbst in schwierigen Situationen den Humor nicht zu verlieren. Ich glaube, da kommt es ein bisschen auf Lead by Example an. Und bei den anderen Sachen, ich glaube, die kommen dann automatisch ein bisschen mit. Mhm. Ich sag mal, Teamgedanken haben wir in der Line immer versucht zu fördern, als ich da Line-Coach war. Und das setze ich bis jetzt fort, dass wir in der Game Week immer einmal gemeinsam essen gehen. Zumindest die Leute, die Zeit haben.
Die Pancake-Party.
Ja, so ungefähr, ja. Egal, ob es ein Burger sind oder was auch immer, oder Flammkuchen, all you can eat, bis der Franzose weint.
Dann habt ihr alles richtig gemacht.
Genau, ja. Nee, dass man einfach versucht, sowas dann auch mit zu fördern, ja. Und was uns auch wichtig ist als Coaching-Staff, das schließt auch die anderen mit ein, auch Lukas, den ich vorhin ja schon erwähnt habe, ist, dass wir auch einfach den Leuten sagen, pass auf, im Spiel benehmt ihr euch vernünftig. Wir klatschen nicht, wenn der Gegner eine Flagge bekommt. Wir versuchen, Trash-Talk auf ein Minimum zu reduzieren. Außer uns Coaches redet und den Captains redet keiner mit den Schiedsrichtern. Solche Sachen. Mhm. Dass man auch einfach mal sagt, okay, Jungs, wir müssen jetzt nicht hier, auch wenn es vierte Liga ist, wir müssen jetzt nicht die sein, die komplett ausflippen und den Schiedsrichter als Hurensohn bezeichnen. Mhm. Originalbeispiel letzte Saison passiert, aber nicht durch unser Team.
Ja.
Ja. Da hat wirklich ein Spieler geschafft, innerhalb von einem Play 45 Yards an Strafen zu bekommen.
Okay, dann würde ich mir aber als Headcoach dann auch mal überlegen, ob ich den dann mal kurzzeitig mal runternehme.
Ja. Nee, den haben die Schiedsrichter dann runtergenommen.
Aber dann wahrscheinlich für mehrere Spiele.
Das weiß ich gar nicht, aber auf jeden Fall, da ist er dann runtergekommen. Mhm. Zuerst war ein Personal Foul, dann hat er sich beschwert mit eben jener Phrase. Dafür gab es nochmal einen Personal Foul und das Personal Foul hat dann auch noch kommentiert und dann war er runter.
Habt ihr dann so ein Player's Creed, also so eine irgendwie so Regelwerk, wie ihr euch den oder was ihr euch von den Spielern wünscht, zum Beispiel, ne, sei pünktlich, sei höflich, be coachable, so eine Geschichten, nimm dir Schreibzeug mit, wenn du zur Theorie kommst.
Macht ihr so? Das ist ein großes Punkt fürs nächste Jahr. Das ist eine Sache, die wir unbedingt noch machen wollen, das zu kodifizieren. Mhm. Ich glaube, die Jungs wissen, worauf es uns ankommt und was wir gerne möchten, aber wir wollen das auch wirklich nochmal formalisieren, ja.
Ja, weil die Diskussion haben wir bei uns bei den Bears jetzt nämlich auch und ich sage halt immer, woher sollen die Jungs wissen, wenn du es ihnen nicht gesagt hast, wie sie sich zu verhalten haben und dann machen sie in deinen Augen irgendwas falsch, ohne es zu wissen, du drückst ein Missfallen aus und der Spieler denkt sich, was ist hier los? Falsche Baustelle. Und von daher finde ich immer sowas Niedergeschriebenes, worauf man sich dann beziehen kann. Sowas kann man auch übrigens für den Trainerstab auch wunderbar machen. Dann weiß jeder, worauf er sich einlässt.
Das wollte ich gerade sagen, es geht in beide Richtungen. Man wird dann auch als Trainer auf einmal accountable für das, was man selber macht. Man kann
Absolut.
nur, es können auch die Spieler ankommen und sagen, pass auf, solltet ihr das nicht so machen. Und das finde ich ehrlich gesagt gut, ja. Und das hilft dann auch wieder in diesem Teamgedanken, den du gerade angesprochen hast, oder wie bilde ich eine positive Teamkultur? Man muss auch kritikfähig sein, ja.
Ja, absolut, weil ich denke, gerade in der Konstellation, wo wir Football betreiben, und da sind wir auf Spieler angewiesen, die freiwillig zu uns kommen, und dann kannst du halt nicht wie so ein Hobby-Diktator dann auftauchen. Da würde ich dann übrigens von Face No More den Song Crack Hitler nehmen. Dass man da sich dann auch auf jeden Fall auf Augenhöhe begegnet. Und ja, wir sind ja auch nicht perfekt, nicht? Ich meine, wir machen das ja auch nur zum Spaß und wir lernen ja auch dazu. Und dann ist es aber okay, wenn uns ein Spieler darauf hinweist, ja, Coach, also in der Situation war das jetzt nicht ganz so korrekt, können wir da nochmal drüber reden.
Ja, stimme ich hundertprozentig zu. Ja.
Ich glaube, das ist dann auch ein Grund, wenn dafür der Spieler dann halt auch bleiben. Ich meine, nichts ist schlimmer als ein Konflikt, der dann vor sich hingärt und dann hast du den Spieler verloren und weißt noch nicht mal warum.
Ja.
Hast du eigentlich noch ein paar Songs mitgebracht?
Ich habe ein paar mitgebracht, ja. Bis jetzt habe ich noch keinen richtig, habe ich den Punkt verpasst. Dann halte ich es jetzt mal mit meinem Becher. Man sieht es gar nicht genau, es ist ein Kiss-Becher. Ich
Kiss.
nehme Dr. Love von Kiss.
Ah, oh, ist ja geil. Kiss, Dr. Love. Sehr gut. Mensch. Ja, die spielen ja gerade ihre Abschiedstournee, ne? Da geht ja.
2019 vor Corona bin ich da gewesen auf zwei Konzerten. Einmal in Essen und einmal in Iffezheim in
Cool.
Baden-Württemberg.
Wie war's?
Ja, saugeil. Iffezheim wurde leider wegen Gewitter unterbrochen nach fünf oder sechs Songs. Die Stimmung danach, bis es dann wirklich bekannt gegeben wurde, dass es auch nicht wieder weitergeht, war super. Die Leute haben halbe Stunden lang Kiss-Songs a cappella gesungen. Ja, und in Essen war Essen oder Oberhausen? Ich glaube Oberhausen war, sorry. Da war auch super Stimmung. Dass die Jungs in dem Alter so noch performen können, ist echt Wahnsinn.
Naja,
Also
gut,
großer Talent.
sie haben ja Teilplayback, ne? Wie man schon
Ja.
gehört hat. Aber gut, wenn die Show geil
Wir sind
ist.
nicht würdig, ich bin nicht würdig.
Aber du scheinst zu viel Geld zu haben, wenn du dir gleich zwei Konzerte leisten kannst.
Nee,
Ja.
einfach nur das erste in Oberhausen hat mir so gut gefallen, dass ich dann geguckt habe, dass ich in Iffezheim auch noch eine Karte kriege.
Dass du zumindest mal durchgucken kannst.
Ja.
In Berlin waren sie jetzt halt nach Corona endlich mal da gewesen. Ich habe es leider komplett ist an mir vorbeigezogen, sonst hätte ich vielleicht auch noch mal geguckt, aber ich denke mir ja, momentan ein Konzert, die kosten so viel Schweinegeld, das frustriert irgendwie.
Fast so viel wie NFL-Karten auf dem Zweitmarkt.
Ja. Ich wollte eigentlich auch gucken, ob ich für die Dolphins irgendwie mich da um eine Karte kümmern möchte, aber dann dachte ich mir, nee, also wenn du schon wieder vorher irgendwie so einen Code besorgen musst, oder? Und
Ja.
hat man ja gesehen, 15 Minuten hat es gedauert, dann waren die Karten alle weg und
Ja.
ja, was soll's.
Machst wie Leipzig Kings, frag doch einfach nach Spenden, dann kannst du noch auf den Zweitmarkt gehen.
Richtig, ja, die Kings, das ist unglaublich, oder? Das zweite Team, was jetzt in der ELF kurz vorm Bankrott steht. Aber man hört, ja.
Ja, und jetzt ohne, ich will jetzt nicht die ELF bashen, ich finde die Liga an sich wirklich gut. Ich finde es bloß nicht gut, ich bin von Haus aus BWLer, wenn du als For-Profit-Unternehmen dann anfängst, um Spenden zu bitten. Das finde ich einfach schon, grenzt schon an Unverschämtheit.
Ja,
Erst
und
Kommentare bitte wieder nach unten.
Ich leite sie alle weiter. Ja, aber man hört jetzt auch die wildesten Gerüchte, ob es jetzt irgendwie mit irgendwelchen verrückten Maßnahmen weitergehen könnte. Da gibt es so Theorien so von wegen, man lässt das Team jetzt halt pleite gehen, man lässt die GmbH oder was auch immer das jetzt für eine Betriebsform
Ja.
ist, pleite gehen. Die Spieler spielen einfach weiter, und werden dann halt irgendwie stückweise noch von der ELF weiter bezahlt. Wobei die ELF ja sagt, sie will eine Stunde nehmen, weil keine Garantien und sowas. Und angeblich soll es doch noch irgendwie Investoren geben, die noch interessiert wären und dann irgendwie die Konkursmasse dann günstig aufkaufen und das Team dann weiter zu betreiben. Also da gibt es jetzt gerade so die wildesten Geschichten. Man kann mal gespannt sein, was dabei
Ja, rumkommt. Das finde ich wieder okay. Aber dann als For-Profit-Unternehmen den armen Fan, der eh schon genug für Merchandise und andere Sachen ausgibt, dann noch um Spenden zu bitten. Wenn es das gemeinnützig ist, ist es überhaupt kein Problem. Wenn es jetzt ein Verein
Ja.
wäre, der in der vierten oder fünften Liga ist und Geld braucht, überhaupt kein Problem. Weil das sind ja wirklich eingetragene Vereine, die kümmern sich um den Breitensport und alles. Aber wenn du rein auf Profit ausgerichtet bist und dann kommt der Profit nicht und dann sagst du, ja, bitte
Gib uns
holt
noch mal
ihr
ein bisschen
raus.
was, ja.
Das ist wieder diese, im Prinzip ist es dieselbe Diskussion wie beim Bailout mit den Banken, bloß in ganz klein. Ja.
Ja, und ich finde es halt auch frech und
Ja.
dafür, dass die ELF auch noch wirklich nichts getan hat für den Breitensport, was mir bekannt wäre, denke ich halt auch, warum soll man die jetzt unterstützen? Also es sind jetzt Leute, die dafür Geld wollen und naja, anscheinend ist das Produkt nicht attraktiv genug, na, dann ist es halt so.
Ich wollte gerade sagen, ansonsten finde ich die ELF eigentlich ganz cool. Und ich gucke mir ab und zu auch Spiele an.
Echt?
Also ich sehe es ein bisschen differenzierter. Ich habe auch einen ehemaligen Mitspieler von mir, der in der ELF gecoacht hat letztes Jahr oder jetzt dieses Jahr immer noch coacht. Letztes Jahr bei Köln, dieses Jahr, ich glaube, bei Innsbruck oder Tyrolean Raiders oder wie die heißen.
Ja, Südtirol
Genau,
da.
ja.
Swako Raiders.
Genau. Also ich finde es an sich nicht schlecht, aber da ist für mich wirklich dann die Grenze überschritten.
Ja, aber man merkt halt, ne, es ist halt einfach ein
Ja.
rein finanzbasiertes Produkt. Es geht da
Ja.
nicht als Sport um solches, sondern halt Entertainment. Und ja,
Ja.
und wenn die Zuschauer halt nicht hinkommen in dieser Region, dann scheint das Produkt da eben halt nicht attraktiv genug zu sein. Und warum soll man das dann halt noch künstlich am Leben halten?
Ja, wobei, das ist auch ein Punkt, den ich wieder nicht verstehe, weil wenn ich mir bei euch angucke, oder durch euch habe ich ja erfahren, in Rostock über 8.000 Zuschauer. Ich glaube, in Dresden waren vorletztes Wochenende über 12.000 Zuschauer. Also das Interesse scheint ja da zu sein, auch, ich sag mal, im östlichen Teil der Republik, ne? Klar
Ja.
ist Leipzig nochmal was anderes als Dresden oder Rostock, aber trotzdem, generell ist die Nachfrage ja da und Leipzig ist keine kleine Stadt.
Ja, aber
Und
so wie ich gehört habe, ist ja auch die Infrastruktur da halt auch schon katastrophal, dass das Stadion da auseinanderbröselt, dass die Leute sich in der Turnhalle umziehen müssen und ja.
okay, ja.
Oh gut, ja, also ich fand das auch ganz toll und das habe ich auch berichtet. Rostock 8.000, über 8.000 Leute in Mecklenburg-Vorpommern, wer hätte das gedacht? Ja?
Ja.
Und gut, sie haben das forciert auf ein Spiel, aber trotzdem ist es eine gute Leistung und lässt ja
Trotzdem müssen wir
auf
das
mehr
erstmal
hoffen.
hinkriegen.
Richtig, und das, was ich gehört hatte, war, dass da irgendwie ein Budget von 60, 65.000 im Raum stand, das hat den gekostet haben soll. Und das
Ja.
musst du dann als Verein ja auch erstmal irgendwie wuppen. Und
Ja.
dass man die Sponsoren davon überzeugt. Und die Veranstaltung dort, ihr könnt das bei Instagram nochmal nachgucken, die sah auch wirklich sehr toll aus, sehr gut durchchoreografiert. Und ich glaube, die Sponsoren waren auch begeistert, dass man für nächstes Jahr noch auf ein bisschen was hoffen darf.
Ja, die Reels von dir waren echt nice. Also haben wir einen guten Eindruck bekommen. So eine Atmosphäre, top.
Ja, und ich find die
Ja.
als Verein sehr sympathisch. Ich find das sehr smart, was sie alles machen. Also mich haben sie da als Fan und das eher als ein ERF-Team.
Du stehst auch nur auf Sumo, Alex.
ja, der Stimme kann keiner widerstehen. Ja. Nee, ist ein ursympathischer Typ und ja, ich finde, der macht da eine gute Sache. Ich meine, der Typ unterstützt die Jugend, wo es geht, mit seiner Gage, die er da kriegt. Und das muss ihm erstmal einer nachmachen. Und also er sagt auch immer selber, also die strategische Entscheidung muss jemand anders treffen. Er sorgt dafür, dass die Leute sich interessieren und dass da Leute vorbeikommen, die da was mitmachen wollen. Und das finde ich dann eine klare Kante. Dann weiß man, worauf man sich
Ja.
da einlässt mit ihm als Prezi und dann
Ja.
läuft das. Ja.
Ja, eben.
Wann sind die
Solange es da
Osnabrück
klar
Tigers
definierte
soweit?
Rollen gibt.
Ja, wann sind die Osnabrück Tigers soweit? So, sorry.
Aber wir werden schon soweit, natürlich. Nee, Quatsch. Also, nee, jetzt mal ohne Flachs. Ich muss sagen, was dieses Jahr bei uns an neuen Sponsoren reinkommt, ist auch schon ziemlich beeindruckend. Also unser Vorstand oder unsere Abteilungsleitung macht da einen richtig geilen Job. Die Möglichkeiten, die wir dieses Jahr haben, sind auch schon andere als letztes Jahr. Letztes Jahr hatten wir auch zum Schluss der Saison ein Spiel, wo dann, ich sag mal, alle Aktivitäten darauf konzentriert wurden. Da haben wir es auch geschafft, über 1.000 Zuschauer am Platz zu haben, was, glaube ich, für die vierte Liga auch nicht schlecht ist.
Ja, das ist sehr ordentlich.
Letztes Mal gegen Ritterhude waren es, glaube ich, über 600 zahlende Zuschauer, die wir da hatten. Also schon nicht schlecht. Ich sag mal, wenn wir es jetzt schaffen, mit dem sportlichen Erfolg dann noch ein bisschen nachzuziehen, dann, ja, 4 bis 5 Jahre. Nee.
In Osnabrück seid ihr das einzige Footballteam, oder? Oder gibt es da noch eins?
Direkt in Osnabrück sind wir das Einzige. Es gibt noch ein paar in der Region, Lohne, die sind nicht weit weg, die Longhorns.
Ja.
Genau. Dann gibt es Rheine, ja, und dann bist du schon in Richtung Münster und Bielefeld unterwegs. Ja.
Okay, aber das ist
ja,
aber es ist ja gut, dass ihr dann so eine relative Inselstellung habt, ne? Dann habt ihr nicht gleich den Konkurrenten vor der Haustür. In Berlin ist es ja wirklich so, da spielt es keine Rolle, wo du spielst. Du kommst halt überall relativ gleich schnell hin, gut vernetzt
hier. Immer Vor- und Nachteile. Neue Coaches kriegst du dann auch nur, entweder wenn du Glück hast, dass einer hinzieht, so wie ich. Oder wenn du diese Leute selber ausbildest, ja.
Das ist ja das, was ich auch seit jeher propagiere. Die Vereine müssen wirklich dran arbeiten, dass sie sich ihre eigenen Coaches züchten. Anders wirst du halt nicht weiterkommen. Und klar, du kannst halt nicht immer darauf hoffen, dass irgendjemand nach Osnabrück zieht, gerade als ein HC nicht, weil der will dann ordentlich Kohle dafür sehen und dann bist du da, dann bist du da am Blechen, ne?
Ja, nee, und ich sag mal, der Verein, das sieht das auch, also wir waren letztes Jahr, waren wir zu zweit auf dem C-Lehrgang, Lukas und ich waren da, mit ein paar anderen sehr interessanten Leuten auch noch, als Name-Dropping hat ja der Lukas schon in der Insta-Story übernommen von sich, genau, und ansonsten durften wir dieses Jahr auch nach Bayern auf die Coaches-Convention fahren, da hat sich auch ein Sponsor gefunden, über den Verein, der uns das ermöglicht hat, ja.
Ja, da muss ich auch noch unbedingt hin. Ich wollte eigentlich dieses Jahr hin, aber hat dann doch nicht geklappt. Das ist ja dann auch so ein bisschen geld- und zeitintensiv. Aber auf jeden Fall eine sehr gute Sache, diese Redcon und Football Convention. Aber kommen wir nochmal kurz zu deinen persönlichen Zielen. Also du hattest ja vorhin schon mal so ein bisschen angemerkt, du willst ja im Team dann nochmal so ein bisschen das Mindset stärken, aber wie geht's für dich persönlich oder wie soll es für dich persönlich weitergehen? Jetzt bist du vom OC zum HC, hast jetzt also nochmal Verantwortung mehr übernommen. Was steht an Weiterentwicklung auf dem Plan, falls du schon drüber nachgedacht hast? Ich denke mal, ein Umzug aus Osnabrück wird jetzt nicht so schnell anstehen.
Nee, hier fühle ich mich jetzt erstmal wirklich wohl und gesettelt. Vorher war ich 15 Jahre lang bei der gleichen Firma und da habe ich nach 15 Jahren irgendwann den Rappel bekommen. Jetzt muss dann woanders mal hin und bin dann letztendlich in Osnabrück über einen kleinen Umweg gelandet. Hier bleibe ich jetzt auf jeden Fall, hier bin ich jetzt happy. Und ansonsten, wie es weitergeht, ich lasse das ein bisschen auf mich zukommen. Das ist auch bei Jobinterviews immer so eine, gerade wenn du so Einsteiger bist, immer so eine beliebte Frage, wo sehen Sie sich in 5 Jahren?
Habe ich immer gesagt, auf einer Hawaii-Insel.
Ja, wenn ich mir angucke, immer so alle 5 Jahre, wo ich dann letztendlich gewesen bin, das hätte ich 5 Jahre vorher wahrscheinlich nie gedacht. Deswegen lasse ich das immer so ein bisschen auf mich zukommen. Mhm. Ich glaube, das Wichtige ist da einfach ein bisschen flexibel zu bleiben und dann entsprechend zu reagieren. Natürlich darf man dann auch nicht Angst haben, die entsprechenden Konsequenzen zu ziehen. Wie gesagt, zum Beispiel, wie gesagt, nach 15 Jahren einfach zu sagen, okay, jetzt reicht's, ich gehe woanders hin. Ja. Aber ansonsten einfach ein bisschen auf sich zukommen lassen, ja.
Ja, ich bin da mittlerweile auch irgendwie dieser Frage müde, wo sehen Sie sich in 5 Jahren? Und ich meine, hey, ich weiß noch nicht mal, was ich morgen mache. Trotzdem
stellst du sie mir.
Ja, falls du drüber nachgedacht hast, ne, kann ja sein, dass du dich noch irgendwo anders hinzieht oder du mal irgendwie Vereinsvorstand werden willst oder so, keine Ahnung. Aber so beruflich finde ich die Frage halt auch mal schon bekloppt, weil ich weiß nicht, was nächstes Jahr ist. Vielleicht habe ich keinen Bock mehr auf den Job und will dann doch was anderes machen. Woher soll ich das wissen? Ich meine, ich weiß noch nicht mal, was ich heute Abend essen will.
Plan B ist die eigene Trinkhalle.
Ja, habe ich auch schon überlegt. Ja. Ah, so kältes Diner oder so.
Kältes Späti.
Der Späti, richtig. Aber da habe ich hier zu viel Konkurrenz im Wedding. Die verkaufen mittlerweile Weed, da stinke ich gegen ab.
Okay.
Hier in Berlin kriegst du alles.
Ich kriege die harten Sachen auf Rezept, das ist okay.
Was kriegst du auf Rezept?
Die harten Sachen kriege ich auf Rezept, ist okay.
Ja, die Glücklichmacher, ja. Jetzt haben wir von deinen Zielen gesprochen. Wie sehen denn die Ziele der Tigers aus? Also jetzt hast du natürlich schon gesagt, ja, natürlich jetzt Regionalliga. Aber was ist denn jetzt so euer, also klar wollt ihr die Liga hochsteigen, aber was ist denn auch so inhaltlich euer Ziel? Wo wollt ihr euch verbessern, was wollt ihr anders machen?
Also sprechen wir jetzt mal für mich persönlich als Head Coach. Für die Vereinsziele selbst musst du am besten wahrscheinlich mal unseren Abteilungsleiter fragen. Also für mich ist wichtig, dass wir die Jugendarbeit weiter stärken, dass wir da uns besser aufstellen und auch noch ein bisschen mehr investieren. Wir haben da, in der U19 haben wir eine sehr gute Coaching-Staff, die da halt hauptsächlich aus Herrenspielern besteht, aber da haben wir wirklich jede Position besetzt. Mhm. Also wir haben in der U19 8 oder 9 Coaches da rumspringen, die alle schon relativ erfahren sind als Spieler und das auch einen super Job machen. U16 müssen wir noch ein bisschen weiter dran arbeiten und vielleicht auch noch die Sachen da drunter, die Jahrgänge da drunter. Wir versuchen jetzt ein bisschen über Schulen zu gehen, da Flag Football und solche Sachen anzubieten, um die Leute reinzuholen, genau.
Hast du denn dafür das Personal, um dann überhaupt sowas in der Schule zu machen? Oder wie stellst du das vor? Einmal die Lehrer befähigen und die sollen dann mal so ein bisschen selber laufen und man guckt ab und an oder AG anbieten?
Ja, da so Projekttage. Letztes Jahr waren wir zum Beispiel an der Hauptschule, da habe ich mir dann auch einen Tag Urlaub genommen und wir haben relativ viele Studenten noch bei uns in den Reihen, die können sich dann mal einen Tag frei nehmen. Genau, also oder wir haben auch Leute, die natürlich Schichtdienst oder so arbeiten, die können dann ihre Schichten so legen, dass sie an den Tagen entsprechend frei haben. Und zum Beispiel auch in der Hauptschule hatten wir ein sehr gutes Feedback. Das wurde von den Kindern sehr gut angenommen. Das war für die mal was anderes. Die Lehrer waren überrascht oder haben uns gesagt, dass die Kiddies so schon lange nicht mehr so gut auf irgendjemanden gehört hätten. Ja, und das versuchen wir jetzt halt ein bisschen weiter auszuweiten und ein bisschen zu strukturieren. Okay. Wir haben jetzt seit ein paar Monaten auch eine Flag-Football-Mannschaft, die trainiert allerdings nur einmal die Woche bis jetzt. Aber es kommt langsam, ja. Wie gesagt, jetzt können wir auch noch Gastcoaches uns gönnen ab und zu, wenn die entsprechenden Jungs am Start sind, genau, ja.
Und oder Mädels. Was wollt ihr direkt in der Jugendarbeit verbessern?
Also ich sag mal, noch ein bisschen mehr strukturieren aus meiner Sicht, ja. Okay. Wir haben häufig, ich sag mal, wir haben diese generellen Probleme, die ihr auch schon auf dem Podcast diskutiert habt, jetzt durch Corona gehabt. In der U19 müssen wir jetzt eine Spielgemeinschaft machen mit Lohne. Das funktioniert zwar sehr gut, aber es ist natürlich immer nur die Lösung 1b, eine Spielgemeinschaft. Wenigstens schaffen wir trotzdem 11er Tackle-Football.
Das ist schon mal was, ja.
Ja, genau. Und dann auch vielen Dank an die Jungs aus Lohne. Ja, also das läuft ganz gut. Und einfach noch gucken, dass wir dann, ich sag mal, auch mehr, nicht Scouting, sondern mehr so Recruiting-Events machen oder den Leuten mehr offene Trainings und so anbieten und einfach präsenter werden, dass die Leute uns auch nochmal ein bisschen mehr wahrnehmen.
Das wäre nämlich so meine Folgefrage, die ich mir sogar aufgeschrieben habe. Da hast du jetzt eine tolle Überleitung gekriegt. Wie wird dann bei euch rekrutiert oder wie soll sich das Recruiting dann zukünftig gestalten?
Also hauptsächlich dadurch, dass wir, ich sag mal, solche Sachen wie offene Trainings oder so rechtzeitig planen, rechtzeitig kommunizieren, dass wir ab und zu auch, letztes Jahr haben wir zum Beispiel in der Jugend auch Camps organisiert für verschiedene Positionsgruppen, die dann auch kostenlos waren für die Teilnehmer, wo dann auch aus anderen Vereinen Kinder mitmachen konnten, dass man aber das, ich sag mal, nochmal ein bisschen strukturierter macht, ein bisschen langfristiger kommuniziert und ja, ich sag mal, einfach ein bisschen transparenter wird mit den Sachen, die dann in der nächsten Zeit geplant sind. Das Training an sich und das Equipment und so, die Sachen sind schon super, also muss ich wirklich sagen. Und ich habe schon relativ viel gesehen, wie gesagt. Ja, also von daher, es geht mehr darum, das alles ein bisschen strukturierter noch anzugehen und ein bisschen mehr, ja, wieder das Prozessuale. Ich komme immer wieder darauf zurück, dass einfach das sauberer gestaltest und dann auch Zuständigkeiten besser zuteilst, dass dann klar ist, wer macht was, wann machen wir was und dass du jetzt, ich sag mal, nicht anfängst, irgendwelche offenen Trainings oder so erst im Februar anzubieten, sondern dass du vielleicht schon mal vor dem Wintertraining damit anfängst, solche Sachen. Da waren wir in den letzten Jahren nicht ganz so gut aufgestellt und da wollen wir jetzt dieses Jahr definitiv besser werden.
Ja. Ich würde mal auch vermuten, dass du dann so die Taktikinhalte, Technik und Taktik noch so ein bisschen dem Männerteam dann versuchst anzugleichen, dass man da so einen fließenden Übergang hat. Als Jugendlicher, der dann hochkommt?
Ja, ich weiß, was du meinst, aber letztendlich musst du halt immer gucken. Also war auch dieses Jahr der Plan, aber da, wie gesagt, gerade durch Corona die Fluktuation recht hoch war, haben wir uns da dieses Jahr nochmal gegen entschieden. Vor allem, weil ich auch, als ich OC gemacht habe, gesagt habe, das System, das ich jetzt eigentlich spielen möchte, das braucht 2-3 Jahre, um das so Schritt für Schritt einzuführen. Da bin ich jetzt selbst noch im zweiten Jahr. Und muss mal gucken, wie es dann weitergeht. Wenn ich nächstes Jahr OC weitermache, dann werden wir natürlich auch dann ins dritte Jahr gehen. Wenn ich nächstes Jahr sage, ich mache nur noch Head Coach oder ich mache nur noch Line Coach, müssen wir halt weiter gucken.
Genau. Ja. Bei Balltime hast du ja dann auch gesagt, deine erste Maßnahme war, deinen Männern zu sagen, ihr trefft euch nicht mehr um 15 Uhr, sondern ihr trefft euch dann schon um 11 Uhr zum Jugendspiel, um die dann halt auch zu supporten. Was ich auch ganz gut finde, weil wir reden ja meistens immer so von einer Dropout-Rate von gefühlten 75% von A-Jugendlichen, die eigentlich rein theoretisch zum Männerteam gehen könnten. könnten und sollten, die aber ja da nicht ankommen. Ich denke mal, eine ähnliche Beobachtung werdet ihr ja auch machen, um dann halt aber einfach mal zu sorgen, dass die Jugendlichen wissen, wer ist das Männerteam, dass das Männerteam ja Interesse an den Jugendlichen hat. Planst du da noch so weitere Maßnahmen, um Männer und die Jugendspieler so ein bisschen zusammenzuführen?
Also wir haben auch im letzten Jahr schon das Sommertraining für die Jugendlichen, zumindest für den letzten Jahrgang der U19, die dann nächstes Jahr in die Herren hochgehen, quasi freigestellt, bei den Herren mitzumachen im Sommertraining. Mhm. Das werden wir dieses Jahr auch machen und auch noch ein bisschen forcieren, weil letztes Jahr auf der freiwilligen Basis hat es nicht so gut funktioniert. Müssen wir mal gucken, wie wir das dieses Jahr noch ein bisschen besser gestalten. Und ansonsten haben wir dann ab und zu auch schon gemeinsame Veranstaltungen, Grillen oder solche Sachen, die der Verein organisiert, wo dann teilweise zumindest die U19 auch mit dabei ist. Mhm. Plus wir trainieren hintereinander und haben dann immer so eine Viertelstunde, die sich überschneidet. Ja. Dann, man trifft sich dann immer am Platz noch und ja. Ist auch für mich immer noch ganz cool, die Leute, die jetzt aus der U16 in der U19 gelandet sind, die ich vor zwei Jahren schon trainiert habe, dass die jetzt in der U19 angekommen sind und da auch jetzt sich noch weiterentwickeln, ist schon schön zu sehen.
Ja, das Gute ist ja dann, dass sie dich ja als Coach dann auch schon kennen und dann ist ja die Berührungsangst dann schon mal ein bisschen reduziert. Bei den Cobras diskutieren wir gerade so eine Idee oder haben wir mal so angerissen, ob die umgesetzt ist, unklar, aber dass wir versuchen oder mal darüber nachdenken, das Techniktraining oder Konditechniktraining, was man ja im Winter so im Allgemeinen macht, mit Frauen und Männern gleichzeitig zu gestalten, um wenn man ein gleiches System hat, dann Ressourcen zu bündeln, ne? wenn beide Teams wenig Coaches haben, dass man da dann zusammengeht und zumindest die technischen Abläufe da mal so ein bisschen zusammen macht. Bei euch unter dem Aspekt Jugend und Männer zusammenzubringen, wäre das vielleicht auch eine Idee? Dass man da mal so stellenweise da wirklich dann mal sagt, wenn ihr eh so eine Überschneidung habt, eine halbe Stunde dann einfach mal zusammen zu trainieren?
Die Idee finde ich, also gerade fürs Wintertraining finde ich die Idee top. Die werde ich, glaube ich, auch klauen.
Siehst du, wir sind Dienstleister.
Ja, ich meine. Die Idee war auch jetzt zum Beispiel, wenn wir es wirklich schaffen sollten, einen Gastcoach zu gewinnen, der dann unter der Woche bei uns zum Training kommt oder mal am Wochenende. Da hatte ich dann auch vor, den dann entsprechend so einzusetzen, dass er sowohl die Jugend als auch die Herren dann mittrainiert, zumindest die U19, dann auf der entsprechenden Positionsgruppe, dass man da auch nochmal ein bisschen. Ganz ehrlich, habe ich es nicht unter dem Punkt gesehen, so die Grenzen zwischen oder die Berührungsängste zu nehmen, aber das ist definitiv auch nochmal ein positiver Nebeneffekt von der Geschichte, ja.
Ja, gerade so, wenn du jetzt wirklich so ein Quarterback oder so ein Longsnap-Training machst, ich mache ja meistens dann so Longsnap-Kliniken oder sowas, da ist es ja völlig wurscht, wer da altersmäßig zusammen trainiert, ne? Oder ob Männlein oder Weiblein oder irgendwas Starting dazwischen. Starting Longsnapper, das ist eine wichtige Position, mein Freund.
Ja, ich weiß, das ist auch, das hatte ich beim Herald auch gesagt, bei Balltime. Das ist mein Claim to Fame, dass ich mal 5 Snaps im NFL-Stadion gespielt habe. 4 davon als Starting Long Snapper.
Ja, ne, wenn wir irgendwas können oder wo wir die Chance haben, als Deutsche in so eine Liga einzusteigen, dann geht es meistens über die Technik, weil kraftmäßig oder speedmäßig kommen wir da nicht hin.
Ja, als ich damals in der Highschool war, war ein super Team. Da war ich auch hoffnungslos unterlegen. Ich habe damals, ich bin nur mit 17, 18 rüber, ich glaube, ich habe einmal in meinem Leben vorher einen Weightroom von innen gesehen. Da hat sich das dann natürlich alles geändert, aber trotzdem war ich dann irgendwie 3. oder 4. Ersatz Defensive End. Ja. Aber ich war Starting Long Snapper. Und als wir dann in den Regional Finals dann im Ralph C. Wilson Stadium von den Bills spielen durften, deswegen auch Bills-Fan, da durfte ich dann für 4 Snaps als Long Snapper und dann ganz zum Ende nochmal 1 Snap als Defensive End aufs Feld.
Geil. Hast du alles erreicht im Leben, was frage ich dich noch nach persönlichen Zielen? Ja. sauber, Starting Long Snapper, ja,
Das Geile ist halt, du kannst den Leuten damit auch nochmal, es näher bringen, warum Special Teams auch wichtig sind. Ne? In Deutschland sehen ja viele Special Teams als nicht so wichtig an, gerade bei den Spielern, und denen nochmal zu zeigen, dass man es auch mit Special Teams zu was bringen kann, wenn du dann so eine persönliche Geschichte hast. Ich glaube, das hilft dann auch nochmal weiter.
Absolut. Und bei den Bears, das vorletzte Spiel, haben wir mit Special Teams gewonnen. Ne? Also wir haben das Spiel eigentlich nur mit mehreren Field Goals hintereinander gewonnen. Und da gerade Field Goal ist ja dann, ne, da kommt dann der Snapper zusammen, der Holder zusammen und der Kicker. Alle drei müssen perfekt ineinander funktionieren. Ja. Und wenn da irgendeine Position nicht klappt, dann, wirkt sich das auch gleich aus. Also von daher, ein solides Techniktraining für sowas ist A und O.
Ja, von daher die Idee, das im Winter vielleicht dann übergreifend zu machen, finde ich gar nicht schlecht. Ja.
Ja, auch einfach schon so wegen der Ressourcenbündelung, ne? Ich meine,
Ja.
auch gerade für die Trainer, die dann gleichzeitig Trainer und Spieler sind, ist das ja dann auch immer so eine Frage des
Ja.
Time-Managements, ne? Das ist ja,
Ja.
ich meine, ich denke, bei den Männern werdet ihr zweimal die Woche trainieren, die Jungen wird auch zweimal die Woche trainieren. Das ist dann schon ein
Korrekt.
ordentlicher Zeitaufwand für jeden.
Ja.
Ja, aber irgendwo muss das ja mal herkommen.
Ja.
Waren wir schon bei der Frage, wie wird rekrutiert? Haben wir. Hab
Ja, da
grad,
waren wir gerade schon.
aha, okay. Juti, jetzt habe ich dich im Vorfeld gefragt, was dir da noch so wichtig ist, und hast du mir zwei Punkte genannt, und da können wir jetzt, glaube ich, auch vortrefflich diskutieren. Äh,
Ja,
der erste,
super.
der erste Punkt war der soziale es Aspekt im Football, gerade die Jugendarbeit, also einmal die Jugend so ein bisschen auch mal von der Playse wegzuholen, aktiv zu werden,
Ja.
und einerseits Sport für die Gesellschaft. So, fangen wir doch mal mit den Jugendlichen an.
Ja.
Also wichtig ist ja erstmal irgendwie die Jugendlichen überhaupt zu erreichen. Und jetzt
Ja.
sagt ihr, geht ihr schon so ein bisschen an die Schulen? Wie
Ja.
ist da so das Feedback?
Bis jetzt ehrlich gesagt gemischt. Wir haben in Niedersachsen zwar den Vorteil, dass sogenannte Endzonenspiele in gewissen Klassen, zumindest für Projekttage, als Inhalt im Lehrplan drinstehen, was das dann mit Flag Football schon mal ein bisschen leichter macht, da dran zu kommen, auch wenn man sich dann gegen so Sachen wie Ultimate Frisbee und so noch durchsetzen muss. Und da haben wir jetzt aber je nach Schule ein recht gemischtes Bild gehabt, sammeln da aber momentan, sag ich mal, unsere Erfahrungen und werden da auch besser in der Ansprache her. Haben auch da den Vorteil, dass wir ein paar Pädagogen bei uns oder angehende Pädagogen bei uns im Team haben, die und da auch dann an den Konzepten und so noch weiter feilen. Ja.
Okay.
Bis jetzt kommt es immer darauf an, wen du an der Schule erwischt, ist so mein Eindruck. Ich bin da nicht direkt involviert, muss ich gestehen. Deswegen bleibe ich da jetzt ein bisschen oberflächlich, sorry, aber mein Eindruck ist, dass wir da immer, es kommt darauf an, wen erwischst du gerade an der Schule und wie haben die Kiddies an der Schule gerade Lust auf sowas. Ja.
Wenn du sagst, angehende Pädagogen, was geben die da so für Feedback, oder was ist deren Idee, wie man da jetzt agieren sollte?
Ja, wie gesagt, da bin ich nicht direkt im Thema
Okay.
drin. Mir geht es dann eher darum, noch, ich sag mal, jetzt nicht nur über die Schulen zu gehen, sondern halt wirklich auch nochmal, wie du gesagt hast, die sozialen Aspekte noch ein bisschen rauszuarbeiten. Es gibt hier in Osnabrücken einen relativ bekannten Persönlichkeit, Kenny Krause heißt er, den einige kennen ihn noch aus dem Fernsehen von der Show mit Hans Sapal. Coach schreibt man mit T oder T steht für, das T steht für Coach, so hieß das Ding.
Okay.
Und der arbeitet mit sozial benachteiligten Kindern und Jugendlichen und Flüchtlingskindern und so und organisiert da Fußballcamps.
Okay.
Und da haben wir jetzt den Kontakt hergestellt, und der hat auch Interesse daran gezeigt, das mal vielleicht für Football zu machen. Weil was ich gerade bei Football bei Jugendlichen halt noch schöner finde als Fußball ist, du kannst halt jeden integrieren, egal was er jetzt für eine Form oder Größe hat. Das ist bei Fußball ein bisschen schwieriger, ja. Zumindest so, wenn ich an meine Jugend denke.
Ja, ging mir auch so. Ich wurde auch mal in einen Fußballverein gesteckt, und dann hieß es, das Spiel mal in der Verteidigung. Damals hat man ja alles, was so ein
Ja.
bisschen pummeliger war, in die Verteidigung gesteckt, und hat überhaupt keinen
Oder
Spaß
ins
gemacht.
Tor.
Oder ans Tor, genau,
Ja.
abschrubben. Was für Chancen siehst du im Football, die Jugendliche im Leben voranbringen? Also was kann Football den Jugendlichen bieten?
Du hast eine Chance, ich sag mal, eine gewisse Art von Recognition zu bekommen, Anerkennung zu bekommen, was gerade, ich sag mal, was viele Kinder ja sonst nicht bekommen. Oder du hast eine Chance, deine Aggression gezielt auszulassen. Und gerade in der Pubertät, glaube ich, hat man häufiger als Junge gerade auch Aggressionen. Bei Mädels eher weniger, aber für die ist es natürlich auch genauso interessant, zumindest auch im Flag-Bereich oder im Tackle-Football, ja. Bei uns geht es da im Tackle-Football für die Mädels nur bis zur U16, weil wir keine Frauenmannschaft haben
Ist
oder
so
keine
überall so.
U19.
Ja.
Naja. Genau. Und jetzt habe ich den Anfang der Frage schon wieder vergessen. Durch
Also,
den
was Football den Jugendlichen bieten kann.
Ja, wie gesagt, du kannst deine Aggressionen gezielt auslassen, ohne dass du dich irgendwie in Probleme bringst. du kannst Anerkennung bekommen und du lernst halt auch, was es heißt, im Team zu arbeiten und nicht nur für dich selbst was zu machen.
Ich sehe es ja,
ich glaub, sowas,
ja. Ich sehe es ja so, also das, was du ja jetzt an Argument bringst, könnte man jetzt ja auch für den Kontaktsport nehmen, so wie Karate oder so, Kampfsport, ne? Wo man auch gezielt Aggressionen ablassen kann. Wo ich, glaube ich, so noch ein tolles Benefit beim Football sehe, es ist halt ein sehr intensives Teamerlebnis, aber dann brauchst du eben halt auch Leute, die dieses Teamerlebnis wollen. Also nicht jeder ist ja teamfähig oder will in der Meute spielen. Es gibt ja eben auch viele Individualsportler, aber ich glaube, das ist das, was Football so ausmacht, dieses intensive Teamerlebnis, was du, glaube ich, in ganz, ganz wenigen Sportarten hast, und da würde ich Fußball noch gar nicht mal dazu zählen.
Ja, ich hatte ja zum Schluss noch gesagt, auch dieser Teamgedanke und nicht nur als Einzelkämpfer dazustehen.
Ja, genau, darauf wollte also
da
ich hinaus.
Genau, da stimme ich voll überein, ja. Also gerade auch, dass du halt sehen kannst, dass du auch ein heterogenes Team hast, aber du brauchst jeden Einzelnen in diesem Team, um wirklich zu funktionieren. Du brauchst nicht nur die Leute, die entweder schnell und flink sind und gut schießen können, sondern du brauchst die Leute, die schnell laufen können, du brauchst die Leute, die schnell cutten können, du brauchst Leute, die gut werfen können, du brauchst die Leute, die gut schieben können, du brauchst Leute, die sich nicht gut schieben lassen.
Ja. Was für Soft Skills kann Football einen jungen Menschen mitgeben? Also mit welchen Aspekten im Football kann ein junger Mensch ein besserer Mensch werden?
Also ich glaube, das ist eine sehr gute Frage. Da muss ich sogar kurz erst reflektieren, bevor ich antworte.
Also ich denke zum Beispiel halt gerade, dass ich dann ein Individuum in einem Team eingliedern muss. Also früher habe ich ja auch, das habe ich in der letzten Episode gesagt, früher habe ich auch immer gesagt, da ist nur ein Team, aber das stimmt eigentlich nicht. Letztendlich besteht ja ein Team aus mehreren Individuen, aber es muss sich gewinnbringend einbringen. Und ich glaube, das ist so die große Kunst bei so einem Riesenteam, wo man ja idealerweise, wird selten passieren in unseren Kreisen, aber so 40, 50 Mann-Teams, da musst du dich halt einbringen. Und wenn der Coach sagt, sorry, du spielst heute nicht, warst halt einfach nicht gut genug, da muss jetzt der Bessere spielen zum Wohl des Teams, dann muss derjenige das halt schlucken, sich als Teamplayer zeigen, oder funktioniert halt nicht fürs Team. Ne? Und das ist ja glaube ich, ein Skill, der fürs Leben ja wichtig ist, was aber viele Leute nicht mehr können.
Ja, und ich glaube ganz ehrlich auch, also da hast du vollkommen recht, und ich glaube, du hast den wichtigsten Punkt angesprochen, aber ein paar andere Sachen sind auch noch so Sachen wie Konzentrationsfähigkeit, weil die Leute müssen halt wirklich gucken, allein im Huddle, beim Playcall muss jeder aufpassen, dann sich konzentrieren, geht's on one, on two. Das sind zwar Kleinigkeiten, aber das kumuliert sich dann über die Zeit, glaube ich, auch alles. Mhm. Also wirklich dieses, ich sag mal, so dieses innere Eichhörnchen loszuwerden.
Ja, ich verstehe, was du meinst. wieder. Was war Coach? Genau, ich habe nicht zugehört. 5. Liegestütz.
Genau. Ja, und jetzt ist mir der Spruch von vorhin wieder eingefallen, das Team ist mehr als die Summe der einzelnen Teile.
So, richtig, ja, genau, war's. Genau, ja. Würdest du deinen Sohn Football spielen lassen mit jungem Alter?
Wenn er es möchte, ja. Okay. Ich würde ihn nicht dazu aktiv bringen, aber wenn er möchte, ja.
Ja, ich wäre am Überlegen, weil ich halt, wenn ich so durch die Jugendlandschaft gucke, sehe ich halt wenig Trainer, die mich überzeugen, wo ich meine, die machen wertvolle Jugendarbeit. Also es gibt die Leute, aber es gibt aber leider auch viele schwarze Schafe, die dann meinen, sie müssen ihren Drill Sergeant gegenüber Kindern raushängen lassen. Und da bin ich ja mal so ein bisschen der Meinung, kann man machen, muss man aber nicht. Man kann die Dinge auch irgendwie anders an die Kinder ranbringen.
Das Wichtigste für die U9 Tackle ist Eye-Opener und Oklahoma.
Richtig, richtig. Und Bull in the Ring all day long, ja. Richtig.
Genau, ja.
Bist du Nackenschmerzen?
Ich verstehe, was du meinst. Ich verstehe, was du meinst. Ja, oder bis du Sternchen siehst. Eins von beiden.
Ja. Ja, richtig.
Nee, ich verstehe, was du meinst. Das ist ein sehr valider Punkt. Ich habe das jetzt einfach mal als vorausgesetzt angenommen, dass man dann vernünftigen Coach hat, weil ich es jetzt hier von Osnabrück so gewohnt bin. Sorry für den das ist kurzer Eigenlob, nee, aber ja, Spaß beiseite. Du hast natürlich recht, man muss natürlich darauf achten, ob die Coaches, die dann eine Jugend betreuen, auch wirklich dafür geeignet sind. Und wenn ich an meine eigene Jugendkarriere zurückdenke, Ja, da habe ich auch wirklich einige schwarze Schafe dabei gehabt. Ja.
Ja, ich meine, wir sind ja relativ selber Jahrgang. Du kennst unsere Stories von den Coach Potatoes und ich denke mal, du wirst Ähnliches mitgemacht haben. Und das will man auch heute niemandem mehr zumuten, sowas.
Schöne Double Wedge beim Kickoff.
Ja, genau. Also, mittlerweile auch verboten. Aber
Ja.
ich meine, in Amerika haben sie jetzt ja nun auch schon beim Highschool-Football Probleme, Nachwuchs zu finden, weil die Familien, die jetzt sagen, okay, mein Kind braucht jetzt nicht unbedingt ein Scholarship oder sowas, dass die da eben nicht mehr zum Football geschickt werden, weil die Eltern auch mittlerweile mitbekommen haben, ja, die Gefahr von Gehirnerschütterung ist doch größer, als man immer vorher angenommen hat. Plus dieser raue Tonfall muss jetzt für meinen zarten Heranwachsen jetzt auch nicht unbedingt sein. Also selbst da merkt man ja jetzt, dass man auch so ein bisschen anders agieren kann und sollte.
Ja, ich finde, das macht aber auch einen guten Coach aus, dass er sich dann, ich sag mal, auf die Situation ein bisschen einstellen kann. Natürlich gibt es im Winter im Conditioning die Einheiten, wo ich dann auch mal ein bisschen lauter und intensiver werde.
Das ist auch
Aber
völlig okay.
normalerweise sollte man die Leute schon mit Respekt behandeln und vernünftig ansprechen. Also ich neige dann dazu, eher mal so ein bisschen meinen trockenen Humor rauszulassen und einen kleinen sarkastischen Spruch loszulassen, wenn was nicht so gut läuft. Aber halt, wie gesagt, ich versuche immer, und ich hoffe, das klappt auch, respektvoll zu bleiben. Und die Leute nicht einfach irgendwie anzuschreien oder so, sondern, ja, wie gesagt, außer im Conditioning im Winter. Da muss ein bisschen schreien sein.
Also es gibt, da mache ich halt immer einen Unterschied, ne? Es gibt Schreien im motivierenden Sinne.
Terror, always the hard way.
Was für ein Terror?
Terror, always the hard way.
Always the hard way. Okay. Muss ich mir kurz notieren. Hard way. Terror. Ja, was ist das für eine Musikrichtung? Das klingt nach Krach.
Hardcore.
Ja, Hardcore
Hardcore.
ist immer herzlich willkommen.
Absolut.
Es gibt zwei Wege, also zwei Arten von lauter Kommunikation. Das eine ist halt motivierend laut einzuwirken und das andere
Ja.
ist halt jemand runterputzen. Und das
Ja.
Runterputzen ist ja das Problematische. Wenn ich jetzt
Ja.
beim Gazers laufen die Leute laut hinterher schreie, ja, alles rauslassen, alles geben, nochmal anziehen, dann ist es ja was anderes, als wenn ich sage, du Punze, du kriegst es ja eh nicht hin, da ist dann meine Oma schneller als du,
Ja.
was fällt dir ein, hier auf meinem Platz hier so rumzuschleichen? Das sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Na,
Ja.
und das
Wenn du das
letzte.
nochmal machst, dann spielst du nicht mehr für mich.
Richtig. Und das
Ja.
Letztere ist ja das, was ja eigentlich, na, pädagogisch gesehen nicht so wertvoll ist. Es gibt Leute, die stehen
Korrekt.
drauf. Muss man dann herausfinden, wer da so masochistisch unterwegs ist. Aber so im
Ja.
Regelfall sollte man ja mit den Kindern oder mit den Heranwachsenden ja doch versuchen, eher so positiv verstärkend einzuwirken.
Du gerade mit Kindern und Jugendlichen. Also ich sage mal, im Erwachsenenbereich ist es immer noch ein bisschen was anderes, aber gerade im Kinder- und Jugendbereich finde ich, geht das mit dem Schreien gar nicht. Also zumindest außer, wie gesagt, beim Wintertraining. Also ja, aber ansonsten, was habe ich davon oder welche Möglichkeit, wenn ich den Jungen anschreie und er verbessert sich dann immer noch nicht, welche Möglichkeit habe ich dann noch weiter zu eskalieren oder weiter hochzugehen? Dann habe ich keine Möglichkeit mehr, dann bin ich am Ende in der Fahnenstange.
Richtig. Und ich meine, unser eins hat es überlebt, im wahrsten Sinne des Wortes, aber es gibt auch eben ganz viele Jugendliche, die haben halt einfach aufgehört.
Ja.
Und das ist ja nicht unser Ziel. Wir wollen ja ein bisschen größer werden als Sport. Aber ich habe jetzt auch gerade so
Ja.
mit meinen Trainern, mit denen ich gerade zusammenarbeite, halt auch wieder die Diskussion gehabt. Das ist halt immer so dieser Spagat, ne? Früher hattest du die Jungs, die dann mit Herzblut da voll reingeschöppert sind, die da wirklich alles gegeben haben. Und wenn du halt eine Hand, verstauchte Hand hattest, dann hast du halt weitergespielt. Scheiß drauf. Heute ist es alles so ein bisschen, naja, und jetzt aua und nee, mein Arzt hat gesagt, ich soll jetzt 2 Wochen nicht mehr spielen. Und dann denkst du, oh.
Ja, ich verstehe, was du meinst.
Beobachtest du das
Die
auch,
schöne
oder?
Frage, die schöne Frage im Englischen. Are you hurt or does it hurt? Ja.
Ja, ich erinnere mal ganz gerne an den
Bist
Film,
du,
ja,
ja, sorry,
den Film
sag.
Challenge. Ich weiß nicht, ob du den kennst, wo Safety noch als Libero übersetzt worden ist aus den 80ern, wo eben der Coach dann auch gefragt hat, ne? Entweder bist du verletzt und du musst raus oder es tut weh und du spielst weiter.
Ja. Ich glaube, der ist auf Deutsch irgendwie anders. Den habe ich letztens noch. Ja, ich glaube, ich kenne den. Muss ich nochmal nachgucken.
Und ich glaube, das ist ja, und da habe ich mich dann halt auch mit
Spielen die
den,
in grünen Trikots in dem Film?
es kann sein, es kann sein.
Ja. Egal.
Und ich hab mich jetzt halt auch dann mit den Trainern unterhalten und ich glaube, der Unterschied für uns Coaches ist jetzt halt auch einfach, dass wir uns damit beschäftigen müssen, wie man die Jungs jetzt zu Sportlern erzieht. Und zwar jetzt nicht nur körperlich, sondern eben auch mental. Und das ist die neue große Herausforderung, den Jungs beizubringen, wie verhalte ich mich denn als Sportler? Dass es nicht schlimm ist, wenn was wehtut, aber wenn du verletzt bist, dann kümmere dich bitte darum. Und geh eigenständig zum Arzt und hol dir die Diagnose. Und nur weil du jetzt was im Knöchel hast, heißt es ja nicht, dass du deinen Oberkörper nicht trainieren darfst und sowas. Ne? Ja. Und ich glaube, das ist so die Herausforderung der neuen Zeit, wo wir ansetzen müssen, um den Jungs eben halt auch so Classroom-mäßig Dinge mehr beizubringen, wie funktioniert denn so das Sportlerleben?
Plus im Jugendbereich aus meiner Sicht, und das sehen auch viele von den Leuten, mit denen ich mich unterhalte, so einfach die grundlegende Beweglichkeit.
Ja.
Agility im Jugendbereich ist verdammt schrecklich geworden.
Ja, ich habe auch so das Gefühl, dann kommen halt so 16-Jährige zu dir, die nichts weiter außer Schulsport gemacht haben und die kriegen ja noch nicht mal so, vorwärtslaufen hin. Beim Rückwärtsgehen brauchen wir uns gar nicht mehr drüber unterhalten.
Ja, wir hatten es ja im Vorgespräch, du weißt, dass ich Parkinson habe, da ich ein bisschen steif bin, aber da komme ich besser durch die Leiter durch als manche von den 16-Jährigen, die bei uns auf der Matte stehen.
Ja.
Also da ist echt... In den letzten Jahren ist es aus meiner Sicht deutlich schlechter geworden und da ist ein Riesendefizit. Ich weiß nicht, ob es dadurch kommt, dass die weniger Sport als Kinder machen und dann irgendwann nur mit Football anfangen, ob der Schulsport schlechter geworden ist, aber man merkt deutlich, diese grundlegende Beweglichkeit ist schlechter geworden. Das bei uns war es so weit, dass wir sogar neue Spieler eine Zeit lang extra Coach für abgestellt haben in der U16, um einfach mit denen einfach nur Agility-Sachen gemacht hat. Ja. Bis die dann erstmal so grundlegend so weit waren, dass du gesagt hast, okay, jetzt kann ich den mal in eine Unit schicken.
Ja. Also ich finde ja auch immer ganz deutlich, dass wenn du jetzt Jungs aus anderen Sportarten bekommst, Handball, Fußball oder sowas, dann haben die da den Jungs, die jetzt einfach so anfangen, natürlich schon einiges voraus, nämlich diese Agilität. Also für mich ist immer so, jemand, der aus dem Handball kommt, ja, geil,
nehme ich sofort. Ist eine gewisse Härte gewohnt, ist relativ beweglich.
Richtig, hat auch Hand-Augen-Koordination und wunderbar. Als Quarterback würde ich ihn, wird schwierig, weil er eine andere Wurftechnik hat. Die muss man erstmal wieder, das merken wir jetzt gerade aktuell, ist schwer rauszubringen. Aber so von der Grundathletik ein Träumchen.
Ja.
Jetzt hattest du noch gesagt, als zweiten sozialen Aspekt siehst du gerade bei dir im Männerteam, dass so quer durch die berufliche Gesellschaft Leute bei dir auftauchen. Was nimmst du da wahr?
Sowohl jetzt im Männerteam, als auch wenn ich so meine eigene Football-Vergangenheit anschaue, ist eigentlich immer der Fall. Ich sag mal, es gibt selten andere Situationen, wo du es wirklich hast, dass du im gleichen Umkreis jemand hat, der gerade seine Approbation als Arzt gemacht hat, den gelernten Trockenbauer und jemand, der irgendeine IT-technische Ausbildung macht. Mhm. Also du hast wirklich alles von handwerklichen Berufen bis hin zu, das Einzige, was uns zum Beispiel jetzt momentan fehlt, aber das hatte ich in der Vergangenheit auch schon, Juristen oder so. Du hast wirklich die komplette Bandbreite dabei. Und das ist, glaube ich, nochmal wertvoll, dass man da auch mal aus seiner eigenen Peer Group rauskommt und einfach nochmal ein paar andere Sichtweisen und ein paar andere Leute kennenlernt, weißt du?
Nimmst du das bei anderen Sportarten anders wahr?
Teilweise ja, teilweise nein. Ich sag mal so, dadurch, dass ich glaube, vielleicht liegt es auch daran, dass es einfach mehr Teams gibt oder vielleicht liegt es daran, dass Football eine größere Mannschaft hat. Ich sag mal, wenn du so eine Fußballmannschaft hast, die 15, 16 Leuten hat, da ist dann einfach in der Kreisklasse ist einfach die Chance, dass da ein Freundeskreis, den sich da zusammenfindet, der eh schon außerhalb was mit zu tun hat, größer. Oder dass die Leute sich einen Verein suchen, zu dem sie besser passen.
Mhm.
Beim Football hast du einen Aspekt und der zweite Aspekt ist, dass du beim Football einfach mehr Leute hast. Wenn bei uns beim Training 40, 45 Leute, zumindest in der Game Week, auf dem Feld stehen, dann hast du einfach höhere Chancen, dass da irgendjemand dabei ist, der irgendwas komplett anderes macht als du.
Wie könnte ein Football-Team davon profitieren?
Footballteam an sich, glaube ich eher, ich weiß nicht, ob das Footballteam an sich davon profitiert, aber ich glaube, die Leute an sich profitieren davon. Wie gesagt, du lernst dann nochmal andere Sichtweisen kennen, bekommst nochmal andere Kontakte, und erweiterst aus meiner Sicht auch ein bisschen deinen Horizont. Wenn du jetzt, ich sag mal, Ich weiß bei dir jetzt gerade gar nicht, was du gemacht hast, aber ich habe zum Beispiel, auch wenn man es heute nicht mehr sieht, BWL studiert. Ja.
Ich habe als Bäcker angefangen.
Du hast als Bäcker angefangen, ja.
Und dann habe ich noch Sport-
Cool.
und Fitnesskaufmann gelernt und Buchhalter. Also ich kann Bücher halten. Also habe jetzt gar
Ja.
kein Buch da, aber wahrscheinlich kennst du den Joke. So
Ja, klar.
als Controller.
Ja, genau.
Ich habe
Ich
zugehört.
habe jetzt leider keinen Controller von der PlayStation da, sonst
Ja,
hätte
immer
ich
soll
den.
einen
Ja.
haben.
Genau, ja. Ja, ich sag mal, wenn du allein deine drei Ausbildungen vergleichst, das waren doch jeweils ziemlich unterschiedliche Arten von Leuten, die du da hattest.
Ja, absolut. Ja.
Ja, und wenn du hast es selten, und das zeigt halt, du hast da in so einer Ausbildung oder einem Beruf immer ein sehr homogenes soziales Umfeld. Beim Football in der Mannschaft hast du halt wirklich alles dabei. Und das finde ich, wie gesagt, davon kannst du als Mensch, glaube ich, auch wachsen, weil du einfach nochmal lernst, Sachen anders zu sehen, wenn du dich mit den Leuten auch noch außerhalb vom Sport triffst. Wie gesagt, zum Beispiel, wenn wir uns treffen in der Game Week und gemeinsam was essen gehen als Line oder so. Du kommst mit den Leuten ins Gespräch und lernst einfach noch ein paar andere Dinge kennen. Und ich glaube, vielleicht als Footballmannschaft an sich profitierst du davon nicht wirklich. Also dadurch wird jetzt dein Counter nicht besser oder der Receiver läuft dadurch nicht eine bessere Postroute. Aber das ist halt das Drumherum. Als Mensch kannst du da noch mal ordentlich was mitnehmen, denke ich.
Also ich denke, wenn man es richtig anstellt, kann der Verein als solches, jetzt nicht das Footballteam, aber der Verein davon eigentlich schon profitieren. Gerade weil ja ein Verein immer darauf angewiesen ist, möglichst kostengünstig bis kostenfrei Dinge zu organisieren. Und wenn du jetzt zum
Ja.
Beispiel mal irgendwie Projekt Blockschlitten irgendwie ins Leben rufst und sagst, naja,
Ja.
Mensch, kann man irgendwas sowas nicht selber basteln? Dann hast du jemand vom
Ja.
Handwerk, vielleicht noch mit einem Schweißerschein, der lötet
Ja.
dir das Ding da zusammen und dann hast du da eine stabile Konstruktion, wo du irgendwie einen Dummy
Ja.
raufpackst oder so.
Oder so
Oder
Solaranlage für die Ballwurfmaschine.
ja, genau. Oder ne, jemand, der in der Lage ist, eine Bude aufzustellen, wo man jetzt sein
Ja.
Equipment unterstellt oder sowas.
Ja.
Da wären ja dann auch gerade so Alumni-Geschichten dann sehr interessant, wo man dann nochmal versucht, für das Team irgendwie so ein Schwarmbewusstsein zu nutzen. Und da
Ja.
kommt das ja dann zugute, dass du da so viele unterschiedliche Leute hast. Ne? Ich meine, wer ist dann besser geeignet für einen Vorstand, als jemand, der kaufmännische Kenntnisse hat? Ne? Der dann ein bisschen weiß, wie Buchhaltung funktioniert und sowas und
Da sind wir wieder beim Thema Sumo, Alex. Kommt auch an, wie du die Rolle definierst. Wenn du die klar trennst, kannst du auch anders als Vorstand Erfolg haben.
ja, natürlich, aber du brauchst ja irgendwo
Ja.
jemanden, ne, der so ein bisschen diese
Einen musst du
Zahlen,
dabei haben, da hast du recht, ja.
richtig, der dann so ein bisschen die Zahlen im Blick hat und dann mal auch dieses kaufmännische Risiko dann auch sieht und
Ja.
verwalten kann. Und dann brauchst du jemanden, der vielleicht Projektmanager ist, der dann so ein
Ja.
langfristiges Ziel aufbauen kann und weiß, wie man das verfolgt und sowas, ne? Das ist ja für einen
Ja.
Verein auch sehr wertvoll.
Ja, da stimme ich dazu, ja.
Und ich meine, letztendlich ist ein Head Coach ja auch nicht, also sowas Ähnliches wie ein Projektmanager, der dann seine Ressourcen hat und damit umgehen muss.
Ja, das sieht man auch allein an der Wortwahl, die ich vorhin hatte. Ich habe sehr viel über Prozesse
Ja,
gesprochen,
genau.
sehr viel über Planung und du hast noch den Punkt Delegieren mit reingebracht.
Ja.
Das ist klassisches Projektmanagement, da hast du eigentlich recht, ja.
Richtig. Und was ist ein Verein oder so ein Team ja anderes als ein Projekt?
Ja.
Dann hast du hast es auch eben schon so ein bisschen angesprochen, hast du ja noch einen zweiten Themenkomplex mit reingebracht, der dir wichtig ist und den hatten wir hier bei den Coach Potatoes schon mal so halb angesprochen und das sind Handicaps im Football. Und jetzt hast du ja auch
Ja.
selber gesagt, du bist von Parkinson betroffen.
Ja, ich kann es nicht abschütteln.
Ja, das ist ein interessanter und wichtiger Punkt, wie man damit umgeht. Also du scheinst es ja offensiv auszutragen und auch mit Humor zu nehmen. Wie kann Football helfen mit Handicaps und Inklusion? Also mit Parkinson dann Football zu spielen, wird ja natürlich sehr schwierig. Und das war ja, glaube ich, auch ein Grund für dich, damit aufzuhören, oder?
Ja, das ist richtig. Also selbst spielen ist schwierig bis unmöglich, sage ich mal. Kommt natürlich immer darauf an, wie weit die Krankheit fortgeschritten ist. Ist auch korrekt, dass ich damit sehr offensiv umgehe, aber man kann es halt auch, ich sag mal, ab einem gewissen Punkt kannst du es halt schwer verstecken. bevor die Leute sich dann fragen, wie ist der denn drauf, was ist mit dem los, dann gehst du halt offensiv mit dem Thema rum.
Ja.
Ich merke es halt, gerade wenn du gegen andere Teams spielst, die können dann manchmal damit nichts anfangen, wenn ich dann eher so ein bisschen steif durch die Gegend laufe oder so ein bisschen durch die Gegend humpel, ja, dann merkst du schon einen Unterschied. Aber das Schöne, was ich halt auch beim Football finde, ist, dass da auch wieder dir eigentlich vollkommen vorurteilsfrei begegnet wird, ja. Es hat jetzt keiner gesagt, warum kriegt jetzt der den Head Coach Job oder warum, wie will mich jetzt dieser Typ, der, wenn er einen schlechten Tag hat, kaum Einfluss von anderen kriegt, mir jetzt erklären, wie ich blocken soll. Du musst natürlich ein bisschen mehr verbalisieren als vormachen, aber die Leute gehen da relativ offen mit um. Und das ist das, was ich halt auch schön finde. Letztendlich wird weniger Wert drauf gelegt, ich sag mal, wer du bist, sondern mehr drauf, was du kannst und was du leistest. Und das hast du in vielen anderen Feldern, auch sportlichen Umfeldern, finde ich wenig, weniger, ne?
Ja. Ja, ich glaube, das ist einer mit der größten schönen Punkte des Footballs, dass wir eine sehr offene Community haben, wo viele Dinge einfach nicht so die Rolle spielen, als wenn man jetzt mal so Richtung Fußball guckt oder so.
Ja, auch das Thema, was du letztens mit der Nicole Manta hattest, Football der Frauen, ja, nicht
Ja.
Frauenfußball, Football der Frauen. Ich glaube, da geht die Footballgemeinschaft auch deutlich offener mit um, als jetzt zum Beispiel die Fußballer
Ja.
mit Damenfußball, ja.
Ja. Ja, also gerade jetzt, wo du so halt eben auch ansprichst, ne, Football der Frauen, ich habe mir ja am Anfang auch so schwer getan mit Gendern, weil ich dann gedacht, was soll das? Wir haben noch eine Sprache und aber das sind dann so Beispiele, wo ich dann sehe, ja, das regt zum Nachdenken an und wenn die Frauen sich dann auch so fühlen, dass Frauenfußball schon irgendwie dann doch an sich schon eine Abwertung ist, kann ich das mittlerweile nachvollziehen und versuche dann da auch so ein bisschen Rücksicht drauf zu nehmen. Ob es mir dann sprachlich gelingt, ist dann immer eine andere Sache, aber ich kann den Gedankengang dahinter verstehen mittlerweile. Und ich hoffe, dass das auch weit verbreitet ist, diese Bereitschaft mal drüber nachzudenken, wie es den anderen in diesem Sport denn damit geht. Und da ist ja Handicap auch so ein Thema, wobei ich halt denke, Football ist bis zu einem gewissen Grad möglich, mit Handicap zu spielen, aber irgendwo hört es dann halt auch leider auf, weil mit Kontakt wird es dann halt irgendwo gefährlich. Wir tragen ja die Schutzausrüstung nicht ohne Grund. Und jetzt ist die Frage, könntest du dir vorstellen, dass, ich meine, wir hatten jetzt in Berlin eine Sportveranstaltung für gehandicapte Leute, Leichtathletik und sowas. Kannst du dir vorstellen, zum Beispiel extra, wenn es eine Nachfrage gäbe, eine Liga für Handicap-Football aufzumachen, dass man sagt, okay, dann ist das irgendwie so eine Art Flag-Football oder sowas. Ohne jetzt Flag-Football rund zu machen, aber da gibt es halt weniger Kontakt.
Klar, ganz einfach. Ich würde mir jetzt nicht anmaßen, diese Entscheidung für jemand anders zu treffen. Wenn ein Arzt sagt, das ist möglich und das ist medizinisch vertretbar, wenn die Person das will, warum nicht? Man muss natürlich dann, das ist natürlich für einen Coach nochmal eine neue Herausforderung, man muss als Coach drauf eingehen. Weil ich kann doch als Coach nicht jemand anders verbieten, der medizinisch das okay hat und der es machen will, zu sagen, nee, dich trainiere ich nicht, du darfst das nicht. Du kannst ihm höchstens nochmal das Risiko aufzeigen, aber wenn er es dann trotzdem will, warum nicht?
Zumal, und das ist ja nochmal so ein Aspekt der Geschichte, die ganzen Vereine, die hier so als Footballteam rumrennen, haben ja dieses Kürzel e.V. dahinter eingetragener Verein und der bedeutet ja eine Gemeinnützigkeit. Und gerade von diesem Aspekt her kannst du eigentlich niemand verbieten, da mitzumachen, wenn er es dann möchte. Zum Beispiel kann man auch eigentlich keinen einfach so aus dem Verein rausschmeißen, nur weil ihm gerade die Nase nicht passt. Da muss dann ja schon vereinsschädigendes Verhalten irgendwie vorliegen. Deswegen ist es an sich eigentlich angebracht zu gucken, wie kann ich Leute mit ins Boot holen, die einfach Interesse haben und die jetzt aber jetzt nicht mit einer Leistungsmannschaft mithalten können. Was kann man jetzt denen für ein Angebot machen?
Ja, oder kann ich die nicht vielleicht doch irgendwie in eine Leistungsmannschaft integrieren?
Ja.
Blödestes Beispiel habe ich dir auch im Vorfeld gesagt. Ich habe einen Receiver, der ist auf einem Auge blind. Verbiete ich dem zu spielen? Nein. Muss ich mich adjusten? Ja. Es gibt natürlich nur eine Seite, auf der ich ihn bevorzugt einsetze und gucke, dass es dann halt auch, dass man ihn in Routen einsetzt, wo er dann nicht unbedingt das große Chance hat, dass er jetzt von der Seite, wo er weniger sieht oder nicht sieht, dann einen Hit abkriegt. Aber wenn der Arzt sagt, er kann spielen, wenn er es möchte, wir über das Risiko gesprochen haben, ja, klar, komm.
Ja, es gab ja auch mal eine Geschichte von dem blinden Longsnapper, ne, der da irgendwo mal in Amerika gespielt hat.
Ja, und jetzt habe ich den Namen vergessen. Es gab auch bei den Jets und bei den Dolphins mal in den 90ern einen Kicking-Trainer, der seit Geburt im Rollstuhl saß.
Ja.
Aber der war NFL-Kicking-Coach.
Ja, das klingt auch erstmal
Ja.
widersprüchlich, ne? Aber da
Ja.
gilt dann wieder der Spruch, ne? Tu, was ich sage und nicht das, was ich mache.
Ja, genau.
Und warum
Und
sollte
wenn er jetzt
jemand.
halt den Bewegungsablauf so analysieren kann und sieht, was der andere verkehrt macht und ihn dann korrigieren kann, warum soll er es dann nicht machen? Und wenn jemand sagt, ich kann das machen, ich möchte es machen, aktiv, selbe Geschichte für mich, ja.
Ich glaube, die größte Herausforderung dabei ist, und da hast du ja eigentlich schon gesagt, der Coach muss sich drauf einstellen. Aber nun haben wir, glaube ich, niemanden an der Hand, der uns Trainern jetzt beibringen kann, wie ich jetzt inklusionsmäßig jetzt mein Training aufziehen könnte, weil wir einfach keine Erfahrung damit haben. Und da müsste es
Ja.
dann halt irgendjemanden geben, der uns dann halt sagt, wie gehe ich denn mit Leuten mit Handicaps um? Und da gibt es ja sehr viele verschiedene Handicaps und da muss man sich halt viele
Ja.
Gedanken machen, ne? Und ist halt die Frage, ob die Trainer dann bereit sind, sich den Schuh dann auch noch anzuziehen.
Ja, da sagst du es. Das ist dann nicht mehr die Frage des Spielers, sondern es ist die Frage des Trainers. Und es ist auch die Frage, muss ich jemanden haben, der den Trainern sagt, was er zu tun hat, oder muss ich mich als Trainer eventuell selbst informieren, oder muss ich mir als Trainer gucken, wer mich da eventuell irgendwie beraten kann? Ja.
Ich hatte halt für mich das Beispiel, dass ich dann Epileptiker als Spieler hatte, was ich vorher nicht wusste. Und irgendwann konnte ich zum Glück über die Arbeit dann mal einen Erste-Hilfe-Kurs speziell, also ausgerichtet auf Epileptiker-Vorfälle, dann
Ja.
mal mitmachen. Und da hatte ich dann auch das Interesse, das mitzumachen und wusste, aha, okay, man muss sich halt auch einfach mal damit auseinandersetzen und nicht sagen, ja, nee,
Ja.
ist mir zu gefährlich, ist für dich zu gefährlich, machst du nicht.
Ich glaube, dann zu sagen, wenn die Leute es wollen und wie gesagt, die Mediziner sagt es okay, wenn man dann sagt, das ist zu gefährlich für dich, das ist dann eigentlich Faulheit, weil man sich selbst dann nicht mit auseinandersetzen will.
Ja, ich.
Bisschen böse, bisschen überspitzt formuliert. Natürlich gibt es da auch einen gewissen Graubereich, aber von der Tendenz her, ja.
Ja, nun ist es halt so, wir gerade in den kleineren Vereinen haben ja nun nicht wirklich Zugriff auf einen Teamarzt, der so eine Entscheidung uns kommuniziert. Das ist ja dann immer das, was dann das Mitglied dann uns dann mitkommuniziert. Man kann natürlich auch einen Attest verlangen. Ja, aber dann geht's los. Ne? Wer bringt mir jetzt bei, wie ich damit umgehen muss? Und da brauchen wir ja auch irgendwo medizinische Ratschläge. Was kann man ihnen zutrauen, was nicht? Das kriegen wir ja vorher nicht. Und wahrscheinlich brauchen wir dann halt auch mal so neue Sozialkompetenzen, die uns befähigen, dann mit den Menschen dann halt umzugehen. Ne?
Ja.
Gerade wenn jetzt zum Beispiel eben so vielleicht mentale Handicaps vorliegen, wo du eben halt viermal was erklären musst, wenn ihr noch öfter bis derjenige das verstanden hat, ohne dabei auszuflippen. Wobei ich denke, wenn man sich auf die Herausforderung einlässt, dann wird man, dann befähigt das einen, zu einem noch besseren Coach zu werden.
Ja. Und jetzt habe ich mir gerade noch auf die Zunge beißen können, weil ich nicht mehr nur OC bin, sondern auch Head Coach. Sonst hätte ich jetzt noch einen dummen Spruch rausgelassen, aber den verkneife ich mir jetzt.
Du kannst ihn hier raushauen, wir sind ja unter uns.
Ja, ich glaube, ein paar von meinen Jungs hören zu.
Alles klar. Ja, so bei OCHC, da muss ich irgendwie immer an Rockmusik denken, an so eine Rockband. Ich weiß nicht, woher das kommt. Ja,
Welcome to the Jungle von OCHC.
meinst du, das ist die richtige Band? Aber ja,
Nee, nicht ganz.
Welcome to the Jungle ist ein geiler Song, den packen wir jetzt einmal mit
Ja.
drauf. Ist auch einer meiner
Ich war
Lieblingssongs.
vorhin noch versucht, wegen Parkinson mir Hey Ja von Outkast zu wünschen.
Was hat der Song damit zu tun?
Shake it like a Polaroid Picture.
Ja, okay. Ja, ich kenne den Spruch, ich hätte. Ja. Ja, gut. Aber du wolltest noch von Funny Van Damme noch einen Song nehmen.
Wenn ich den auch noch unterkriege, ja, menschenverachtende Untergrundmusik.
Menschenverachtende Untergrundmusik. Ja, ich.
Wer Fanny van Dam nicht kennt, reinhören, sehr witzig.
Ja, genau. Und ich habe ja gesagt, wenn du dir den wünschst, dann wünsche ich mir von Fanny van Dam den Song Schilddrüsenunterfunktion, weil das ist auch meine Entschuldigung für alles. Ich hab's und kann immer sagen, wenn ich keinen Bock habe oder ich maximal genervt wirke, ja. Schilddrüsenunterfunktion, leck mich am Arsch.
Sehr gut.
Das ist auch so eine neue Volkskrankheit.
So wie ADHS.
Ja, wobei ja dann immer das Thema ist, ist es wirklich ADHS oder ist das Kind einfach nur lebendig und hat nicht die Möglichkeit, sich auszupowern, weil es die ganze Zeit nur vorm Fernseher hängt.
Ja.
Das, die Diagnose kommt ja immer recht schnell, was ich dann
wo auch wieder Football helfen kann.
Wo Football wieder helfen kann, wo Struktur helfen kann, dann braucht es aber auch einen Trainer, der Geduld hat. Und der Trainer muss es dann halt auch wissen. Und da hatte ich auch schon mal im Podcast erzählt, wenn die Eltern nicht bereit sind, also die Kindern kannst du es nicht vorwerfen, aber wenn die Eltern nichts sagen, dann wird es immer sehr problematisch.
Ja.
Also irgendwie aus falsch verstandenen Schamgefühl oder sowas.
Ja, aber da muss ich sagen, da sind wir wieder bei einem eurer Lieblingsthemen, Ausbildung von Coaches, ne? Ich komme immer wieder auf das Thema zurück. Weil ich muss sagen, der Lehrgang, den C-Lehrgang, den ich in Niedersachsen hatte, der war richtig gut. Also der war sehr intensiv. Der C-Lehrgang ging über 5 Wochenenden, wenn ich mich recht erinnere. Viele Themen und es war, glaube ich, ein Vortrag dabei, wo ich gesagt habe, so meh. Der Rest war wirklich, wirklich gut.
Ja.
Und auch sehr praxisorientiert. Ne?
Ja. Ich glaube, was man immer noch mal so auf dem Schirm haben sollte, neben dem, was der Footballverband an Lehrgängen anbietet, sind auch Angebote vom Deutschen Sportbund. Oder auch von den Landessportbünden. Die machen da auch teilweise sehr gute Themen. Die kommen zwar aus anderen Sportbereichen, kannst du ja aber adaptieren. Und ich hatte zum Beispiel mal so einen Vortrag mir dann über Sportpsychologie angehört. Seitdem finde ich das Thema auch sehr interessant. Ich hatte auch schon mal eine Sportpsychologin hier im Interview, die Pia, war auch ganz interessant, wo es dann halt so in meinem Lehrgang, wo ich war, dann so um Wettkampfbetreuung ging. Ne? Und das ist auch gerade, was ich so ein bisschen versuche, Spielern ein bisschen anzubringen, sich in Wettkampfsituationen, in angespannten Situationen halt mal wieder runterzufahren, sich aktiv zu entspannen, um dann halt Druck loszulassen. Ne? Ja. Und das davon haben ja viele Trainer noch gar nichts gehört. Und wie gesagt, Landessportbund, da kriegt man sehr, sehr viel tolle Angebote vom Tapen bis Trainingsvorbereitung oder Wettkampfvorbereitung und kannst du alles mitmachen, Laufschule und.
Ja, okay.
Kann ich immer nur für Bär.
Ja, was ich persönlich auch noch recht gern mache, sind dann einfach so Atemübungen.
Ja, genau, das habe ich jetzt mit unserem Kicker gemacht, weil ich immer gesehen habe, die Schultern waren immer ganz weit oben und hibbelig und ja, Atemübungen ist das A und O, das reguliert den ganzen Körper. Was machst du da so?
Darf ich unbezahlte Werbung machen?
Ja, bitte.
Ja, ich habe ja vorhin schon meinen ehemaligen Quarterback aus Jugendzeiten angesprochen, der jetzt Trainer letztes Jahr bei den Cologne Centurions und jetzt eben da in Tirol ist. Frank Rosa heißt der. Der macht, das nennt sich Breathwork auch. Und Breathwork sind halt so bestimmte Atemtechniken. Klingt im ersten Schritt immer ein bisschen esoterisch. Da war ich auch am Anfang sehr skeptisch, ist es aber überhaupt nicht. Mhm. Und der macht das jetzt sogar offiziell da in Tirol. Der ist Running Back Coach und Breathwork Coach.
Ja.
Also die machen das wirklich als Football, der bietet sowas auch Footballteams an und ich habe das selbst gemacht. Und es passiert, es hilft mir wirklich auch, gerade wenn ich mal ein bisschen nervös werde mit meinem Parki, dann fängt sonst immer das Zittern an.
Mhm.
Und es kommt häufig auch mal vor, dass meine Frau dann sagt, mach mal deine Atemübungen, komm mal wieder runter und dann geht das auch.
Ja, ja.
Also so Atemübungen finde ich da wirklich top und egal, ob man es jetzt bei Frank macht oder beim DOSB oder so, da hast du auf jeden Fall, ich glaube, das Thema an sich ist unterschätzt. Ja.
Was machst du denn für eine Atemübung, wenn du merkst, bist jetzt unter Stress, kann jetzt gleich losgehen mit Parki, jetzt schüttelst dich, was machst du dann?
So bestimmte Atmen, Rhythmen.
Mhm.
bewusst dann und dann unterscheiden zwischen bewusster Bauchatmung, bewusster Lungenatmung, bestimmte Atemrhythmen, solche Sachen, ja.
Ja, das ist ja meistens so das Problem, dass man dann meistens, wenn man dann hektisch wird, dann so über die Schultern atmet, ne, über die Schulterhebung.
Ja, ja.
Und dann mal versucht bei der Bauchatmung wirklich so den Bauch voll zu, also die Lunge so voll zu atmen, dass der Bauch sich rausdrückt, dann mal so ein bisschen da mal die Bauchdecke streckt, ja. Und so. Was ich ganz gut finde, das ist so eine Technik, die Navy SEALs machen. Ist die sogenannte Viereck-Atmung.
Mhm. Ja, die kenne ich.
Genau, wo du dann meinetwegen 3 Sekunden einatmest, dann hältst du 3 Sekunden, dann atmest du 3 Sekunden wieder aus, hältst wieder 3 Sekunden und so weiter. Und dabei zählst du mit, um deinen Fokus halt wieder zu verändern. Also weg von dem Problem, sondern dann aufs Zählen und die Atmung, dass man da ein bisschen ruhiger wird.
Ja, das ist so ähnlich, dass du dann einfach bewusst einmal einatmest und dafür dann zweimal ausatmest oder
umgekehrt. Genau.
Und einfach dann einfach dich deines Atmens ein bisschen bewusst wirst und darüber dann quasi alles andere einmal ein bisschen ausblendest und wieder ruhiger wirst. Ja.
Was ich auch ganz gut finde, da gibt es ja auch haufenweise Bücher über das Thema Achtsamkeit. Ne? Und ich finde, gerade wenn man in der Lage ist, in einer Situation, wo du angespitzt bist, wo du dich zum Beispiel nur noch auf den Schiedsrichter konzentrierst und wartest nur noch darauf, dass er dir die nächste Flagge gibt, damit du ausflippen kannst. Du wartest nur darauf, dass du ausflippen kannst, weil es alles sich nicht anstaut, dass man dann sich gewahr wird, was passiert denn eigentlich noch im Umfeld. Ne? Sich einfach nochmal bewusst werden, wie viele Zuschauer sind da, weht hier jetzt gerade Wind, wie fühlt sich der Wind auf meiner Haut an? Einfach mal wieder den Fokus wegzunehmen, um dann wieder so diesen Stresspegel wieder runterzufahren. Ne? Das ist ja meistens so. Du beißt dich an irgendeinem Problem fest, du kannst es nicht lösen und die Aggression wird immer mehr und irgendwann explodierst du halt.
Ja, ein gutes Thema, was du angesprochen hast, auch mit den Flaggen. Wenn du ja schon 1-2 Mal mit einer Flagge unzufrieden warst und dann wirklich so auf die dritte dann wartest und dann, ja, passiert mir zum Glück etwas seltener sowas, wo ich dann eher ausflippe und ist dann, wenn irgendjemand einen Late-Hit gegen einen meiner Spieler macht oder so, da muss ich dann immer gucken, dass ich dann nicht komplett... Ja,
aber letztendlich kannst du es nicht kontrollieren. Ne? Und alles, was du nicht kontrollieren kannst, ist verschwendete Energie.
Ja, das ist richtig.
Als Coach musst du halt auch irgendwo, also klar, du kannst dann das Gespräch mit dem Schiedsrichter suchen, aber wenn es halt nichts bringt, dann bringt es nichts, sondern musst du deine Energie für andere Sachen hergeben.
Ja, man kann seine eigene Natur ab einem gewissen Punkt einfach nicht verleugnen. Ja,
und wenn man weiß, was seine Triggerpunkte sind, wenn man jetzt mal versucht, das objektiv zu betrachten, und da geht es ja dann auch um Achtsamkeit, deswegen ist so mein Seelentier die Schildkröte, die sich dann zurückziehen kann. Ich meine, ich habe ja auch schon Gesprächstherapie hinter mir und war früher halt auch so ein HB-Männchen, was bei jeder Kleinigkeit in die Luft gegangen ist. Einfach mal so innerlichen Schritt zurück machen, dann, wie du sagst, durchatmen und dann versuchen zu analysieren, was triggert mich eigentlich, was geht mir gerade hart auf den Sack.
Ja.
Und wenn man das weiß, dann kann man, also nicht, dass es einfach wäre, aber man kann dann zumindest dran arbeiten, da weniger gereizt zu wirken. Das geht nicht von heute auf morgen, das ist ein langer Weg, aber er kann sehr sinnvoll sein.
Ja, ich hab so einen Spruch, den habe ich mal vor Jahrzehnten mittlerweile gelesen, kommt eigentlich von einem ehemaligen Automanager von GM aus den 60ern. Mhm. Der hat immer gesagt, wenn du ein Problem hast und es im Prinzip es triggert dich, jetzt auf Neudeutsch gesagt, change it, love it or leave it.
Ja.
Das sind 3 Optionen. Ja. Ändere die Situation, damit du nicht mehr sauer bist, akzeptiere die Situation und liebe sie. Und wenn du die ersten beiden Sachen nicht kannst, dann lass es einfach.
Ich meine, selbst aus dem alten Christentum, ne? Martin Luther hatte dann so ein Gebet, ne? Herr, gib mir die Kraft, die Dinge zu ändern, die ich ändern kann.
Zu ertragen, und, die ich nicht ändern kann.
Genau, und die Dinge zu ertragen, die ich nicht ändern kann. Und das heißt ja dann auch, ne? Wenn ich es nicht ändern kann, dann pumpe ich da auch nicht mehr Energie rein, sondern dann muss ich es halt akzeptieren. Und das macht dann einen schon so ein bisschen entspannter. So, ja, wieder sehr interessant hier.
Meta-Ebene.
Ja, aber letztendlich, also Philosophie, das berührt uns ja immer irgendwo, gerade so, ne, Handlungsleitfaden. Ich meine, hast du eine Maxime, nach der du coachst oder nach der du lebst? Gibt es da irgendwie so einen Leitspruch für dich?
Hat so über die Zeit ein bisschen gewechselt. Aber ja, eine, die ich immer noch habe, ist Satisfaction is the death of desire. Zufriedenheit ist im Prinzip das Ende des des Wünschens oder des Besserwerdens.
Ja.
Also im Prinzip ist eine dünne Linie, aber nie wirklich hundertprozentig zufrieden sein, damit man sich noch verbessert.
Immer hungrig
Aber
bleiben, ne?
andererseits halt, ja, hungrig, ja, genau, hungrig bleiben. Aber andererseits halt auch, wie du gesagt hast, bei den Sachen, die du nicht ändern kannst, dann da dann loslassen, ja.
Ja, da hatte ich im letzten Podcast schon mal drüber gesprochen. Da bin ich jetzt so gerade beim chinesischen Daoismus so ein bisschen hängen geblieben und
Ja.
versuche das so ein bisschen für mich auszudenken, wo es dann darum geht, eben Dinge nicht zu wollen. Das bedeutet halt, etwas nicht ablehnen, aber auch nicht wollen, sondern einfach machen. Ja,
Ja.
im Chinesischen hast du ja immer eigentlich das Bestreben, dein Werk, was du machst, immer zur Meisterschaft zu führen, also das Beste rauszuholen, was da drin steckt, aber ohne Ehrgeiz. Und das ist
Ja.
ein sehr interessantes Spannungsfeld, weil wir hier im Westen ja eigentlich davon leben, dass wir hungrig sind, dass wir nach Zielen streben, aber dass dieses Streben nach Zielen immer Auswirkungen auf unser Umfeld hat. Ob jetzt
Ja.
positiv oder negativ, aber es hat Auswirkungen. Alles, was wir tun, ist wie ein Stein, der ins Wasser fällt und Wellen
Ja.
schlägt und dann irgendwelche Konsequenzen hat, anstatt irgendwie sanft ins Wasser zu tauchen, um da dann
Ja.
halt zu wirken. Und das finde ich auch
Also
gerade
blöd,
sehr
wie das jetzt
interessant.
klingt, ja, auf jeden Fall. So blöd, wie das klingt, mich hat meine Krankheit ein bisschen in die Richtung geschoben, weil wenn du sowas mit 30 bekommst, dann hast du zwei Möglichkeiten. Entweder du gehst dran kaputt oder du sagst, ich mache einfach weiter und nimmst es halt so hin, wie es ist. Das
Ja.
habe ich natürlich nicht sofort geschafft. Da gab es natürlich auch eine gewisse Übergangsphase,
Ja.
die auch ziemlich geldintensiv war damals. Da ging dann relativ viel für Feiern und sonstige Sachen drauf. Aber irgendwann habe ich dann gesagt, okay, entweder lasse ich das mich, wie gesagt, mich jetzt kaputt machen oder ich akzeptiere es.
Ja.
Dafür mache ich gute Cocktails, es sei denn, du willst deinen Martini gerührt und nicht geschüttelt.
Ist ja dann auch so, dass es eine fortschreitende Krankheit ist. Man sieht Michael J. Fox,
Ja.
der da sehr prominent ist mit der
Ja.
Krankheit. Also ohne das jetzt vergleichen zu
Frag
wollen.
euch, frag euch.
Nee, ich wollte jetzt nur aus meiner Sicht erzählen. Also bei mir ist
Ja.
es so, ich habe jetzt seit 3 Jahren die Diagnose Diabetes Typ 2. Und
Okay.
da geht's mir halt noch so, dass ich es noch nicht so richtig akzeptiert habe. Na, ich denke halt immer
Ja.
noch, es geht doch irgendwie wieder weg, oder beziehungsweise mir geht es
Ja.
halt noch gut und ich ziehe noch nicht deutlich genug die Konsequenzen dazu, um mein Leben anzupassen. Also gerade Ernährung, ja, ich bin halt auch immer so ein Leckermäulchen.
Ja.
Aber eigentlich muss ich jetzt diese Akzeptanz irgendwie herstellen und sagen, ich muss mich jetzt ändern, damit mein Leben also im ansteigenden Alter halt noch angenehm bleibt.
Ja.
Das ist jetzt nicht zu vergleichen mit deiner Krankheit, aber da geht es ja dann auch erstmal, wie du sagst, darum, das auch irgendwie erstmal zu akzeptieren, für sich zu verarbeiten.
Ja.
Wie geht's dir jetzt damit? Auf was für ein Akzeptanzlevel bist du jetzt? Hast du es vollständig angenommen oder haderst du noch damit?
Nee, ich glaube, da kann ich wirklich sagen, dass ich es vollständig angenommen habe. Weil, wie gesagt, ändern kann ich es eh nicht. Was soll ich mich jetzt? Soll ich mich jetzt selbst bemitleiden, warum ich jetzt die Chance, mit den Chancen auch hätte Lotto gewinnen können? Aber ja, wie gesagt, was bringt es mir? Es braucht seine Zeit, dass man dieses Level erreicht. Das ist so, ja. Und du musst dann auch später immer noch weiter aufpassen, dass du es dann nicht zu locker lässt. Das ist das, was mir momentan, glaube ich, ein bisschen passiert ist, weil mit den Medikamenten und so lagerst du halt Wasser ein, du nimmst zu automatisch und dass du dann nicht zu sehr in diese Fuck-it-Haltung kommst, dass du sagst, okay, ich werde eh nicht mehr wieder auf meine Idealmaße kommen, jetzt kann ich auch futtern, was ich möchte. Das ist das, was mir so ein bisschen in letzter Zeit passiert ist. Also ich werde zwar nie wieder ein schlanker Mensch sein, aber ein paar Kilo weniger, als ich jetzt habe, könnte ich durchaus haben.
Geht mir halt
Ja.
auch so, ne? Also mit Diabetes
Aber bei mir
und
ist es halt eher, weil ich das zu locker gesehen habe, weil ich es zu sehr akzeptiert habe und jetzt gesagt, und da ein bisschen zu sehr gesagt habe, okay, ist halt so. Jetzt muss er wieder ein bisschen mehr in diese. Das ist halt dieses Pendel, was so ein bisschen hin und her schwingt. Ne? Irgendwie muss ich jetzt gucken, dass ich wieder dahin komme, dass ich sage, ja, es ist zwar so, aber trotzdem muss ich es jetzt nicht komplett außer Hand gehen lassen. Ja, genau.
Ja, und da kommt so ein Ideal für mich ins Spiel, was ich versuche anzustreben, aber was unglaublich schwer ist, so eine Balance zu finden in jeglicher Lebenshinsicht, so eine
Ja.
Ausgeglichenheit zu sagen, so wie du es sagst, es ist weder zu locker, aber noch zu ernst zu nehmen. Nicht zu sehr zu wollen, aber halt auch nicht zu lazy mit irgendeinem Thema umzugehen. Ne? Jetzt nochmal Stichwort Daoismus. Sondern halt immer so diese Balance zu finden. Früher beim Football als Coach habe ich meine komplette Energie in Football gepackt, als ich noch so Mitte 20 war. Da waren ja dann dreimal die Woche Training plus die Spiele. Und dann hatten wir neben der Saison drei Vorbereitungs-, drei Nachbereitungsspiele. Ich war immer da, immer. Und ich habe mit den Jungs auch noch extra Training gemacht.
Plus Auswahl wahrscheinlich noch.
Ja, auch das. Und dafür ist alles andere liegen geblieben. Also Freundschaften, Beruf. Deswegen habe ich beruflich auch erst spät durchgestartet. Ja. Und da habe ich für mich jetzt im Nachblick gemerkt, da war die Balance nicht da zwischen dem, was man als Hobby macht und dem, womit du auch später noch dein Geld verdienen musst, plus eben die Freunde und Familie.
Ja, ich habe das vor kurzem auch nochmal gehabt, wo ich nochmal ein bisschen über mich selbst reflektieren musste, ich habe es jetzt quasi im Moment, weil ein paar von meinen Spielern jetzt dann so Sachen haben wie Abiball und Abifeier und sowas. Und ich habe das damals alles sausen lassen. Und als ich das dann so als erstes im Moment als Begründung gehört habe, habe ich mir gedacht, was soll denn der Scheiß? Ja. Da muss man halt auch einen Schritt zurücknehmen und sagen, ja, eigentlich hat er recht. Das hast du nur einmal im Leben. Das nächste Spiel kommt in 2 Wochen.
Ja, das Gespräch hatte ich jetzt nämlich mit einer Spielerin von mir auch. Mir ging es damals so, als ich meine Lehre beendet hatte, gab es ja dann diesen Gesellenabschiedsball mit Briefverleihung, blau und blub. Und den habe ich sausen lassen für ein Halbfinale Rebels gegen Hamburg damals. Ja. War ein geiles Spiel, da wurden Legenden gebildet, würde ich auch so nicht missen wollen. Aber ich habe diesen Abschlussball, der eigentlich einen Abschluss in meinem Leben markiert hat oder einen Übergang markiert hat, den habe ich verpasst. Und das ist was. Ne? Und mit einer Spielerin habe ich jetzt so das gleiche Thema gehabt. Ja, du hast sowas nur einmal, genieße es. Genieße es einfach, denn ist Football nicht so wichtig. Und als Trainer muss man das auch akzeptieren, dass deine Spieler ein Privatleben haben, das ist wichtig. Ja. Aber auch du als Coach hast ein Privatleben und das ist genauso wichtig.
Ja, und man darf halt nicht das, was man selbst gemacht hat, dann als Nonplusultra und Maß aller Dinge setzen, sondern muss halt wirklich dann, wie gesagt, nochmal einen Schritt zurücknehmen und dann diese Sachen nochmal versuchen, objektiv zu betrachten. Ne?
Ja, und ich glaube, wir Trainer sind immer sehr schnell dabei, uns selbst überzubewerten, unser Handeln oder das, was wir tun, als zu ernst zu nehmen.
Das überbewerten?
Wir haben eine Verantwortung, aber jetzt gerade im Hinblick mit dir, ne, du, jetzt wo du Vater wirst, was kann es Wichtigeres geben, als nachher dein Kind aufwachsen zu sehen? Ich meine, klar wirst du wieder deine Zeit haben, denke ich mir, wo auch Football seinen Platz einnehmen wird. Aber das Master-Dinge wird dann, glaube ich, doch Kind und deine Frau sein.
Ja. Ja, ich werde auch versuchen, zumindest eins von den beiden abzugeben. Also entweder als OC weiterzumachen oder als Head Coach. Aber nächstes Jahr definitiv nicht beides. Das ist zumindest das Ziel. Mal gucken, wie es klappt, weil wie gesagt, hier in Osnabrück hast du halt nichts in der Nähe. Da vernünftige Trainer zu finden, ist schwierig. Ja. Aber ich habe schon ein, zwei Ideen. Mal gucken, ob es klappt. Und ja.
Wie wär's denn mit so einer Trainerkooperative? So ein, wie nennt man das? So eine Trainerkommune?
Zwei Headcoaches, ja.
Nein, nee, nicht Headcoaches, Ich hatte damals als Jugendtrainer bei den Cobras, hatten wir das so, wir waren 4 Jungs, die auch zusammen gespielt haben und haben gesagt, wurden jetzt halt gefragt, ob wir das Team nehmen. Und dann war halt die Frage, wer macht Head Coach? Und ich war halt so der erfahrenste Trainer. Mir war es aber wichtig, ich wollte nicht über den Jungs stehen, ich wollte das mit den Jungs machen, mit denen ich da coache und letztendlich haben wir es so gemacht, ich habe dann gesagt, ja, gute Idee oder schlechte Idee und wenn schlechte Idee, warum, aber es sollte sich halt wirklich jeder einbringen und seine Entscheidungen treffen, die wir dann auch gemeinsam diskutiert haben. Ist ein langer Prozess, ist manchmal ein nerviger Prozess, aber ich glaube, wenn die Leute sich einbringen können, dann ist es auch ihr Baby und wer bin ich, dass ich alles besser wüsste? Ja, und klar muss es irgendwann mal eine Entscheidung geben, aber ich finde, wenn man auf dem Level ist, dass sich jeder einbringt und eigenständig dann auch arbeiten kann, dann wird das geil.
Ja, wobei ich muss ganz ehrlich sagen, so ähnlich machen wir es jetzt schon. Also wir diskutieren sehr viele Entscheidungen gemeinsam. Und jetzt nicht nur mein TC bzw. Special Teams Koordinator und ich, sondern auch mit meinen Position Coaches, also gerade in der Offense, rede ich noch sehr viel, weil ich halt OC bin noch, ne? Mhm. Und viele Entscheidungen treffen auch gemeinschaftlich oder wir versuchen dann gemeinsam zu gucken, welche Argumentation wir verfolgen. Bestes Beispiel, wir haben uns jetzt entschlossen, dass wir nur noch drei Captains nach vorne schicken. Mhm. Einen für Offense, einen für Defense und einen für Special Teams. Und der für Special Teams, der rotiert mehr oder weniger. Wer sich beim letzten Mal bei den Special Teams hervorgetan hat, der darf dann das nächste Mal bei den Special Teams als Captain ausfällt.
So ein bisschen als Belohnung und, dann.
Ja, genau. Mhm. Und wir haben jetzt zum Beispiel vor diesem Spiel diskutiert, hatten wir drei Leute, bei denen wir uns hätten vorstellen können, dass die das machen. Und da haben wir, hat einer von uns dann quasi die Plays ein bisschen vorbewertet und wir anderen haben diskutiert, welche oder wo wir den Schwerpunkt setzen wollen. Jetzt zum Beispiel, was werten wir jetzt höher? Jemanden, der in jedem Play delivered hat und kein richtiges negatives Play dabei hatte oder jemanden, der zwar einmal ein bisschen unglückliches Play hatte, aber dafür zwei richtige Highlight-Plays hatte. Und da haben wir diskutiert, ohne Namen, einfach, wie wollen wir es bewerten, was finden, was halten wir für wichtiger und so weiter und so fort. Und ja, wer es dann geworden ist, die Auflösung gibt es morgens, Jungs, falls ihr jetzt gerade zuhört.
Gut, brauche ich also hier nicht nachfragen.
Ja, nee, aber genauso da haben wir solche Sachen besprechen wir gemeinschaftlich oder auch wenn es um andere Sachen geht, wie wir so ein Game Day gestalten wollen und sowas, also das läuft bei uns schon sehr gut. Mhm. Da kann ich auch meine Jungs einfach nur loben. Das ist echt gutes Zusammenarbeiten.
Ja, und so ja. Kann sich ja dann ein Headcoach-Posten eventuell nächstes Jahr dann auch sehr angenehm gestalten. Ne? Und wenn du dann sagst, okay, jemand anders muss sich dann jetzt mal um das Vorbereitungsspiel kümmern, wird sich ja wahrscheinlich auch jemand finden. Man muss halt nur kommunizieren, ne?
Ja, de facto, morgen beim Spiel bin ich dabei, aber das nächste Spiel, das Heimspiel, das wir gegen Göttingen haben, bin ich nicht dabei. Mhm. Da vertreten mich meine Jungs, weil ich eben auf einem Geburtsvorbereitungskurs bin. Und der geht dann halt vor.
Ja, das meine ich so. Ja. Ne? Das ja. Leben geht vor.
Aber hat jeder auch Verständnis dafür und es wird offen kommuniziert und dann hilft da jeder und trägt seinen Teil bei. Ja.
Das macht ja letztendlich ein Team aus und nicht teuer ein anderer eben. Macht's.
Ja,
genau. So, sehr gut. Kommen wir mal langsam zum Abschluss hier. Die obligatorischen 5 Fragen. Kennst du die?
Nein, ich habe deinen Podcast noch nie gehört.
Okay, also fangen wir mal an. Star Trek oder Star Wars?
Star Wars.
Warum?
Ich habe es als Kind von Anfang an als cool empfunden. Zu Star Trek habe ich nie den Zugang gefunden.
Ja, ist eine Pyjama-Party im Weltraum. Was ist denn dein Lieblingscharakter bei Star Wars?
R2-D2.
Echt? Warum? Weil er Taschenmesser ist oder? Schweizer Taschenmesser?
Nee, weil er die ganze Zeit flucht und ausgepiept werden muss.
So kann es natürlich aussehen. wenn ihr auf einer Auswärtsfahrt seid und die Diskussion kommt auf, Burger King oder McDonald's?
Burger King.
Warum?
Weil mir die Burger da einfach besser schmecken.
Ja, war richtig on flame gegrillt, oder?
Ja. Wobei am liebsten natürlich die Burger von Roadrunner, die es auch bei unseren Heimspielen gibt.
Okay, also erstmal Roadrunner Burger. Was zeichnet ein Roadrunner Burger aus?
Ohne Flachs schmeckt einfach am besten. Die haben selbstgemachte Brötchen, alles pipapo, wird frisch gemacht. Also wenn man jetzt meinen Bauch sehen würde, ich kann es beurteilen, aber die schmecken wirklich, das ist wirklich einer der besten Burger, die ich je gegessen habe. Zumindest der beste, den ich in Deutschland gegessen habe.
Also Liebe geht raus an die Roadrunner.
Genau, ja.
Und die machen dann bei euch am Game Day einen Foodtruck oder einen Stand auf oder was?
Korrekt, Foodtruck, ja.
Ja, sehr geil.
Das kann man auch bei mir bei Insta sehen, die haben auch den Foodtruck unter der Woche in Osnabrück stehen.
Ja.
Da waren wir mit den Linern diese Woche dann zum Futtern.
Ja, dann können wir mal gucken, ob wir die hier im Podcast nochmal verlinken.
Ja.
Gute Burger muss man unterstützen.
Ja.
So, jetzt bist du ja auch so grob Richtung NRW, also in Westdeutschland unterwegs. Und da gibt's ja dann von Nord nach Süd so eine ganz komische Grenze und das ist die Cola-Grenze. Gehörst du auch zu den Leuten, die Pepsi trinken?
Ab und zu ja, wobei ich das eher aus den USA habe.
Okay.
Ja. Da war ich in, Da war ich, als ich als Austauschschüler da war, war ich im Pepsi-Haushalt.
Also ich glaube ja, dadurch, dass die Amis da im Westen halt unterwegs waren, ist die ganze Gegend zu Pepsi-Trinkern verkommen. Und jenseits davon trinkt man halt Coca-Cola.
Ja.
Das, ich kann es immer nur wieder erwähnen, es ist seltsam. was war denn dein intensivstes Football-Erlebnis, ob nun im negativen oder im positiven?
Das, was ich vorhin schon gesagt habe, die 5 Snaps im NFL-Stadion. Stadion.
Okay.
Ja. War zwar leider sehr früh schon in der Karriere, aber trotzdem war es das einfach das, was einem am meisten bleibt.
Was hast du dabei gefühlt?
Es war sehr überfrachtend, weil man kommt da als kleiner Junge rein, sieht dieses riesige Rund, weil man vorher schon in dem Fieldhaus, also diesem überdachten Trainingsgelände, durfte sich in den Umkleiden der Gastmannschaft umziehen. Das war einfach schon, also du weißt zum Schluss nicht mehr, was du fühlen sollst, weil es einfach so viele Eindrücke sind.
War das Stadion voll?
Nee, aber es waren so ungefähr 10.000 Leute da, weil da gibt es ja verschiedene Classes, je nachdem, wie groß deine Highschool ist.
Ja.
Und da an dem Tag haben alle Regional Finals oder Sectional Finals da da stattgefunden. Und dann ging es von C bis AAA, gab es damals, glaube ich, in New York, kamen dann ganzen Spiele nacheinander.
Aber 10.000 ist auch schon Wahnsinn.
Das ist auch schon ein Wahnsinn, ja.
Gänsepelle-Moment.
Ja.
ich glaube, ich brauche nicht fragen, aber wenn du dir aussuchen könntest, gegen welches Team du mal antreten willst, welches wäre das?
Natürlich gegen die Berlin Bears.
Also ich bin ja immer für Freundschaftsspiele zu haben. Die Frage ist halt immer nur, wie viel man für so ein Freundschaftsspiel ausgeben will.
Ja.
Man sagt ja dann immer, ne, einmal besucht ihr, dann macht man das nochmal umgekehrt. Ich bring's mal gerne an. Bei meinem Häuptling, ob er mal Bock nach Osnabrück hat. Ich habe auf jeden Fall mal Bock auf einen Roadrunner-Burger.
Sehr gut, hat er schon mal erreicht. mit dem Herrn vom anderen Podcast habe ich ja auch noch laufen, dass wir, er sagte ja, dass sie in, ich glaube, Paderborn auch sehr, sehr gute Burger hätten und da haben wir uns auch schon gegenseitig eingeladen, so wie du dich mit der Frau Mantai zum gegenseitigen Damenspielen eingeladen hast.
Mhm.
Ja. Ja. Bei uns geht es eher auf Burger-Basis.
Ja, ist das nicht schön? Podcast verbindet Leute. Ist das nicht toll?
Ja.
aber noch eine abschließende Frage. Was bedeutet dir Football? Was gibt dir Football? Also wir hatten ja vorhin gesprochen, was kann Football Jugendlichen geben, aber was gibt Football dir?
Harte Frage, ja.
Ich meine, du machst es ja jetzt auch schon seit über 20 Jahren, wie ich. Das muss auch einen Grund haben.
Ja, es ist einfach es ist eine Möglichkeit, sich sowohl gleichzeitig körperlich als auch geistig zu betätigen. Ich sag mal, gerade mit unterschiedlichen Schwerpunkten. Als Spieler hast du natürlich immer eher das Körperliche ein bisschen Vorrang, außer wenn du jetzt wirklich den Quarterback oder so hast oder in der Defense die Leute mit koordinierst als Safety oder Linebacker. Ne?
Mhm.
Aber für mich ist halt auch ist ein schöner Ausgleich. Ich kann mal den Rest meines Alltags hinter mir lassen und kann dann einfach mich auf was anderes konzentrieren und kann versuchen, meinen Beitrag dazu zu leisten, dass wir gewinnen, indem ich halt das Training vernünftig plane, dass meine Jungs gut vorbereitet sind und dass man halt dann versucht, immer den gegnerischen Coach outzusmarten. Klappt mal besser, mal schlechter, aber es macht auf jeden Fall Spaß, sich immer darauf vorzubereiten.
Das geistige Duell.
Ja, genau, ja.
Sehr schön. Ich wollte dir ja noch einen Fun Fact mitgeben. Du hattest ja bei Harold gesagt, du hättest auch mal brasilianisches Jiu-Jitsu gemacht.
Genau.
Und da wollte ich, oder heißt es Jiu-Jitsu oder Jin-Jitsu?
Jiu-Jitsu,
genau. Und da wollte ich dir einen Fun Fact mitgeben. Es gibt nämlich einen sehr prominenten Vertreter des Jiu-Jitsus, brasilianischer Art. Ich weiß nicht, ob du drauf kommst. Weißt du, wen ich meinen könnte?
Meinst du nicht Mark Zuckerberg, oder?
Nein, es gibt eine viel kultigere Figur, der da einen schwarzen Gürtel hat oder mehrfach einen schwarzen Gürtel hat.
Bin ich jetzt gespannt.
Es ist Ed O'Neill. El Bundy.
Echt?
Ja, der hat mehr schwarze Gürtel.
Ich hab's gerade überlegt, ob ich El Bundy sage, einfach wegen des Football-Bezugs. Aber das wäre eher als Joke gewesen. Wirklich vorgestellt, wirklich gewusst hätte ich das nicht, nee.
Ja, doch, wirklich, der ist da ganz groß da drin. Finde ich ursympathisch.
Okay, Jungs, meine Jungs wissen jetzt mittlerweile, wer El Bundy ist, weil das war für mich so ein Schockerlebnis vor 2 Monaten, als ich irgendwann mal zu meinem Quarterback sagte,
Vier Touchdowns in einem
wie.
Spiel, wer war das?
Nee, ja, ich wollte irgendeinen El Bundy-Spruch bringen und fragte die, wisst ihr überhaupt, wer El Bundy ist? Und dann alle gucken mich alle so an, nee. Ist also schrecklich nette Familie. Nee.
Kennen wir nicht. Aber weißt du, womit mir das so geht? Mit Karate
Ne?
Kid. Ich sage ja immer so in der O-Line, ne?
Ja.
Aufgeladen und Pulile, ne? Hände bewegen.
Ja,
Wo kommt
ja.
das her? Wie jetzt? Ne? Karate, sagt mir jetzt nicht, ihr kennt Karate Kid nicht. Was? Dann sag ich,
Ne?
Hausaufgabe, bis zum nächsten Mal Karate Kid gucken, verstehen und umsetzen.
Ja.
Das ist unglaublich, wir
Ja,
sind alt.
oder A-Team, wenn du sagst, ich I love it
Lieb,
when the plan
ja, ich liebe es, wenn ein
works.
Plan funktioniert.
Genau. Und alle gucken dich nur an so, okay, Coach, sehr schön.
Whatever you
Ja.
say.
Ja,
Ne?
genau.
Gut,
Nee, super.
JP, es war ein richtig geiles Gespräch. Es hat mir Spaß gemacht.
Ja.
Jetzt
Dito.
rückwirkend, was war das geile Gespräch? Wo hast du dich jetzt am wohlsten gefühlt?
Sorry, mein Internet wird gerade etwas schlechter.
Verstehe, verstehe. Aber ich
Ich würde
denke,
sagen, die Frage klären wir dann beim Marathongespräch.
die klären wir denn da, ja. Aber ich denke, wir haben ja auch gut abgeliefert, oder?
Denke ich schon, ja.
Denke ich auch.
Vor allem auch wieder schön bisschen was mit Football, bisschen was drumherum.
Ja,
Ist für jeden was dabei.
wie wir im Podcast auch immer sagen, Football und der ganze Rest.
Genau, ja.
Na, hast du noch irgendwie eine Abschlussweisheit oder einen Spruch, den du uns mitgeben willst für die Hörer da draußen zum Gute Nacht sagen?
Geschmeidig bleiben.
Geschmeidig bleiben. So nehmen wir das. Nehmen wir als Zitat auf.
Ja, oder Rainer Rick und Morty, Stay Swifty.
Stay Swifty, das kriegt doch, das hat doch mehr Sound.
Ja,
Gut, meine
sehr
Lieben,
gut.
das war der Hartwig JP, aka Berserker. Ja, das war die
Ja.
martialische Show mit den Kelten und den Berserkern.
Und es war episch.
Es war episch, es war legendär. Ja, daran werden sich Generationen noch erinnern, wenn sie sich an ein Lagerfeuer gegenübersetzen, werden Großväter ihren Enkeln sagen, damals der Berserker und der Kelt in einem Podcast, ihr habt das
Ja.
verpasst.
Und Enkelkinder werden fragen, wo warst du, Opa, als dieses Gespräch stattfand?
Genau, wo warst du? Gut, mein Lieber, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Wir sind raus, wir
Bitte.
sagen gute Nacht und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
Ciao.
Die Coach Potatoes.